Diese Folge wird präsentiert von Vodafone, seit 30 Jahren für dich da.
Ich gehe mit so einem Glücksgefühl raus, ich gehe mit Punkrock raus, ich hab Bock und ich gehe aus der Toilette raus, aus dem Kino raus und sehe lauter glückliche Gesichter.
Sag mal, Marco, wenn du irgendeine andere Filmfigur als Superman casten könntest, welche wäre das und warum?
Also eine andere Figur als den Superman.
Genau.
Ich würde zu Ted Lasso tendieren, weil Ted Lasso ist aus Kansas wie Superman. Mhm. Er killt alle with kindness wie Superman, besonders dieser Superman. Und er basiert sogar auf Jason Sudeikis echten Basketballtrainer. Also die Art, wie er redet, diese komische Verwendung von Sprichwörtern oder Bildern. Ich bin mir nicht sicher, ob der Basketballtrainer genauso super positiv war. Aber angeblich soll das ja nah am Menschen Jason Sudeikis sein. Deswegen bilde ich mir ein, dass der Real-Life-Superman wirklich aus Kansas kommt und uns Ted Lasso geschenkt hat.
Okay, finde ich voll gut. Würde ich mir anschauen, den Film. Definitiv. Ich würde Paddington casten. Einfach nur, weil ich denke, Paddington plus Krypto könnte ein richtig guter Film werden.
Ach so, wegen Krypto. Ah, okay.
Naja, ja, überleg dir doch mal. Ja, du hast so eine Szene mit dem Hund und dem Bären. Ich würde mir das anschauen wollen.
Ich habe ja so einen Blindspot bei Paddington. Ich habe den immer noch nicht gesehen, ne?
Keinen von denen?
Ich weiß, keinen von den beiden. Und das ist so thrilling für mich, weil man ja von verschiedenen Quellen immer wieder hört, dass Paddington 2 einer der besten Filme aller Zeiten sei. Zumindest eine der allerbesten Fortsetzungen aller Zeiten. So auf dem Level mit Terminator 2 im Vergleich zum Film davor. Und das wird ja so ironisch oft gesagt. Gleichzeitig ist es aber wirklich halt so unironisch. Das ist unironisch, dass Menschen das meinen. Und es passt unfreiwillig auch hierzu sehr gut, weil James Gunn neulich erst in einem Interview gesagt hat bei der Presstour, dass Paddington 2 einer der besten Filme aller Zeiten ist. Basta.
Siehst du? Ich glaube, ich bin deshalb drauf gekommen, weil ich gerade diese neue Serie von Lena Dunham auf Netflix geguckt habe. Und da ist eine Figur in der Serie, die Paddington liebt. Und deshalb ist mir das gerade wieder so hochgekommen. So, ah ja, Paddington existiert.
Welche Serien war das?
Too Much heißt die, oder?
Too Much? Nee, kenne ich nicht. Ich habe auch von Paul King nur eine Sache gesehen, also dem Regisseur der Paddington-Filme der ersten zwei, Wonka. Aber Wonka liebe ich. Also Wonka ist so einer meiner Top 10 Filme der letzten Jahre. So, ich habe den dreimal im Kino gesehen. I shit you not, dreimal. Ich liebe den so sehr.
Okay, krass. Das finde ich richtig krass.
Und das ist die Schmalspur-Version von Paddington. Also ich will gar nicht wissen, was mit Paddington dann bei mir los ist, wenn ich Wonka schon so toll finde.
Also ich mochte Paddington, beide Filme total gerne, aber ich gehöre auch zu den Menschen, die tatsächlich die Paddington-Bücher gelesen haben als Kind. Mhm. Also für mich war das wirklich so ein wieder zurücksteppen in meine Kindheit und einfach irgendwie genießen. Deshalb, für mich ist Paddington auf jeden Fall ein Superman. Aber so ganz anders natürlich. Okay, mit dieser weirden Frage starten wir in unsere neue Podcast-Folge über Superman, wie ihr euch das wahrscheinlich schon denken konntet. Und dieses Mal sind wir nur zu zweit, weil Fabian im Urlaub ist und Lisa leider krank ist. Und damit meine ich Marco Risch von Nerdkultur und Giga TV Mac. Stell dich mal kurz selbst vor vielleicht.
Damit habe ich jetzt nicht gerechnet.
I'm putting you on the spot, right away.
Fun Fact, das erste richtige YouTube-Video, dem ich je stattfand, handelte von Superman. Es ging um Man of Steel. Kontrast könnte kaum größer sein. Also für mich ist gerade ein bisschen Full Circle, so viel gerade über Superman nachzudenken und so viel über Superman zu reden, wie seit Man of Steel nicht mehr. Eigentlich deutlich mehr als bei Man of Steel. Für mich ist Superman gerade allgegenwärtig. Ich habe es ironischerweise nicht auf meinem YouTube-Kanal Nerdkultur besprochen. Ich habe es sehr lange und ausführlich mit meinem Podcast-Kollegen Eve bei meinem Podcast Nerd und Kultur besprochen, so wie wir es jetzt auch besprechen werden. Ich hoffe, wir kommen da aber von zwei anderen. Ich weiß nämlich deine Meinung noch nicht zum Film. Ich habe auch nicht gefragt. Ich bin gespannt, worauf das jetzt alles hier hinauslaufen wird.
Ich habe extra noch nichts bei Letterboxd geschrieben.
Sonst hätte ich es versehentlich gesehen.
Ja.
Ich habe eine Letterboxd-Review, aber eine sehr lange dazu geschrieben, länger als ich gedacht habe. Ich habe fast 2 Stunden dran gesessen. Mhm. Ich wollte eigentlich nur 10 Minuten in 3 Sätzen irgendwie sagen, wie ich den Film finde. Kurz vor Embargo-Ende. Und 2 Stunden später saß ich immer noch auf der Couch und habe getippt mit dem Handy. Mhm. Also es lag auch daran, weil ich es auf dem Handy getippt habe. Aber ich brauche halt lange für meine Worte. Du kennst das ja, Writers, die ganzen Writer-Probleme, die wir sonst so haben, weil wir beide viel schreiben. Und ja, egal. Also ich habe lange drüber gestritten in einem Podcast und ich bin aber froh, dass die Welt es im Moment anders sieht. Ich bin gespannt, wie du es siehst.
Okay, alles klar. Ich bin auch gespannt. Ich habe deine Review mir noch nicht durchgelesen, weil ich wollte auch so ein bisschen befreit hier in den Podcast reingehen und nicht schon genau wissen, was du denkst. Ich habe aber gesehen, wie viele Sterne du vergeben hast. Okay, genau. Und ich bin Laura Samide. Ich versuche mein Bestes heute, die schwere Bürde zu übernehmen, die mir, oder das schwere Erbe, was Fabian mir jetzt hier überlassen hat, weil normalerweise macht er das natürlich perfekt und ich mache das nicht perfekt. Das wird lustig. Lasst euch drauf ein. Okay, also. Ja,
also ich glaube, einer meiner besten Podcasts war mit dir.
Ehrlich?
Ich bin mir nur nicht sicher. Ja, also hier jetzt für GigaTV zu Tenet. Kann das sein, dass es zu Tenet war? Es war auf jeden Fall zu Nolan. Mm. Vielleicht war es Oppenheimer. Ja. Weil du bist
Es war Tenet,
weil du bist halt die Dramaturgie-Spezialistin von uns beiden. Also Leute denken das immer von mir, weil ich halt viele Essays mache, wo Dramaturgie eine große Rolle spielt. Aber immer, wenn ich einen Consultant brauche, was heute vielleicht Gemini ist, wo man nochmal fragen kann, ist das so wirklich so mit der Dreieckstruktur? Das warst du immer. Da bin ich dir damit auf den Sack gegangen, weil du meine Drehbuch-Koryphäe bist. Und das war einer der interessanteren Talks von uns allen, finde ich, weil gerade bei Tenet, dramaturgisch ist er ja durch diese Zeit, dieses Spielen mit der Zeit, ist es vielleicht zu viel Nolan, selbst für Nolan. Also ich glaube, wir waren relativ auf einer Linie, was die Probleme von Tenet angeht, obwohl es so ein beeindruckender Film ist, wenn du im Kino. Ich war 3-mal im Kino. Ich war selten bei einem Film, den ich so mediocre finde, 3-mal im Kino.
Also außer bei, wahrscheinlich also, mal okay, bei Wonka war es auch 3-mal im Kino, aber den fandst du gut.
Ja, aber den finde ich ja nicht mediocre. Ja. Den liebe ich ja.
Okay.
So. Und Tenet war ja mitten in der Pandemie und man hatte ja sonst nichts. Und dann habe ich gedacht, so fuck it, ich gucke den 3-mal an, weil inszeniert ist es ja immer noch geil, egal was ich finde. Und vielleicht sehe ich auch beim 2. oder 3. Mal oder nach unserem Podcast noch mal ein paar andere Dinge drin. So ist es auch. Ich glaube, ich habe damals gesagt, ich gucke die nie wieder in meinem Leben. Drama hat gereicht. Und ich habe mich neulich dabei erwischt, dass ich gedacht habe, ich könnte mal wieder Tenet schauen. Das ist fuck, ich habe verloren. Das hat nur 4 Jahre gedauert.
Okay, bevor wir jetzt richtig einsteigen, erstmal ein bisschen Werbung. Sag mal, Marco, wir beschäftigen uns ja echt viel mit Filmen und Serien den ganzen Tag lang. Mhm. Für welchen Film oder Serie hast du denn als letztes Informationen gesucht?
Frost Nixon von Ron Howard.
Okay.
Weil das halt ein historischer Film ist. Und ich weiß nicht, wie es euch geht, aber wenn ich einen historischen Film gesehen habe, eigentlich fast egal welchen, egal ob ich gut oder schlecht fand, das Erste, was ich mache, ich google so die Fun Facts dahinter. Was davon war jetzt wirklich echt und was nicht? Und natürlich, Fun Facts finde ich auch interessant, aber alles, was mit historischen Filmen zu tun hat, verlangt danach, dass ich mich danach noch mal ein bisschen einlese in das Thema.
Okay. Ich frage das deshalb, weil Featured existiert und Featured ist Vodafones Filmseite und da erfahrt ihr immer alles, was gerade so im Digitalfernsehen läuft, welche Entertainment-Apps ihr euch anschauen sollte, welche ultrascharfen TV-Trends auf dem Programm stehen. Und das ist nicht nur was für Cineasten oder Serienjunkies, sondern eben für alle, die auch an Videospielen interessiert sind. Da gibt es auch ganz viele Artikel drauf. Und für alle, die auf der Suche nach nützlichen Technik-Tipps sind. Also schaut mal vorbei. Der Link ist in den Shownotes. Dann kommen wir jetzt zum Hauptgeschehen dieses Podcasts und zwar zu Superman. Er ist wieder zurück. Ich habe ja schon so ein bisschen irgendwie rausgehört, ist das endlich ein neuer Beginn? Sind wir unbeschadet durch die Snyder-Wars-Geschichte durchgekommen und glücklich auf der anderen Seite gelandet? Sag mal, wie siehst du das so?
Ganz ehrlich, also ich mag ja die Snyder-Filme. Ich würde mich jetzt nicht als Snyder-Fanboy bezeichnen. Ich finde, der Typ kann toll inszenieren, aber er sollte die Finger von den Drehbüchern lassen, so ähnlich wie bei J.J. Abrams. Und das sieht man, er sollte auch sogar die Finger von der Kamera lassen, damit hat er in den letzten Jahren auch noch angefangen. Ganz schlimm, ich weiß nicht, ob es dir aufgefallen ist, bei Rebel Moon und so weiter, der filmt jetzt so gefühlt immer durch so einen Flaschenboden, weil er dieses Bouquet so mag. Mhm. Und das ist schrecklich. Er hat ja vorher mit Leuten wie Fabian Wagner bei Justice League zusammengearbeitet, deutscher Regisseur, der auch Game of Thrones gemacht hat, der fantastische Bilder für ihn gezaubert hat. Und Snyder geht hin in seinem Extended Cut, der wirklich besser ist, aber croppt das Bild anders, als es gedacht war und dreht nach mit seinem Bouquet-Style, also so die After-Credit-Szene und so. Also Snyder darf man nicht zu viel Macht geben und zu lange allein lassen. Und dass der da ein Snyder-Verse aus dem Boden gehauen hat, so als quasi Hauptverantwortlicher, aber als nicht guter Autor, und das weiß er auch, und man in einen Film nach dem anderen reingegangen ist, ohne fertiges Drehbuch, das war schon zum Scheitern verurteilt. Und nach dem Extended Snyder Cut von Justice League hatte ich auch diesen melancholischen Abgesang. Ich habe damit dann endgültig abgeschlossen. Und Ich glaube, The Flash war noch mal so ein netter Ausblick, wie es weitergehen könnte. Und so Resterampe von Snyderverse, und jetzt ist aber endlich gut. Mhm. Und ich bin gespannt, wie es wirklich weitergeht. Vor allem nach Peacemaker war ich halt sehr euphorisch, was James Gunn angeht. Nach The Suicide Squad sowieso. Ich glaube, The Suicide Squad hat es geschafft, einer meiner Lieblings-Comic-Filme zu werden, einer meiner Top 10. Ich habe ihn erst vor 3 Tagen noch mal gesehen, und es hat sich bestätigt. Und The Peacemaker ist eine meiner absoluten Lieblingsserien, unabhängig von Comic. Hätte ich nicht gedacht vorher. Ausgerechnet Peacemaker war immer der Werbespruch bei denen. Und ausgerechnet Peacemaker habe ich lieben gelernt. Und ich fand es schön, neulich zu hören, dass James Gunn meint, dass das Beste ist, was er je gemacht hat. Also das hat er während der Superman Press Tour gesagt. Also nicht das Beste im Sinne von Qualität, sondern das beste Gefühl, wie er die Charaktere ausarbeiten konnte, weil er mal eine Serie geschrieben hat. Mittlerweile hat er ja noch eine andere Serie geschrieben. Er hat auf einmal Zeit gehabt, er musste sich auf Charaktere konzentrieren. Es gibt nicht die großen Action-Pieces, weil es eine billige Serie ist, die nicht viel gekostet hat. Und er hatte selten so viel Spaß und Freude daran, Charaktere zu schreiben und mit den Schauspielern so eine Serie zu arbeiten. Und ich finde, das sieht man bei Peacemaker. Und das sind so, und das war ja noch Snyderverse, wenn du streng genommen, also Snyderverse. Wir meinen ja immer das DCEU in Wirklichkeit, was selbst auch ein inoffizieller Name war, von Fans gegeben. Das waren die letzten Auswirkungen vom DCEU. Da bin ich ein bisschen melancholisch, aber nicht so sehr. Weiter geht's.
Es folgt jetzt ein bisschen Informationsdump, so wie vielleicht in den Filmen auch, da können wir gleich drüber reden, oder in dem Film auch. Erstmal vielleicht kurz James Gunn, hast du ja jetzt schon erwähnt, wer ist das überhaupt? Amerikanischer Regisseur und Drehbuchautor, hatte seinen richtigen Durchbruch, also den auf der globalen Blockbuster-Ebene mit Guardians of the Galaxy, was ja bekannterweise aus dem MCU stammt, in 2014, das heißt, es ist jetzt ein bisschen über 10 Jahre her. Sein Stil ist immer sehr humorvoll, er spielt sehr gerne mit Retro-Musik und er bringt immer so eine Metatonalität in seine Filme ein. Genau, und wie du eben gerade schon erwähnt hast, ist er ja jetzt 2021 ins DC-Universum rübergewechselt, hat eben auch Peacemaker gemacht und ist jetzt Boss Babe von DC Studios. Mhm. Das heißt, unsere Hoffnung natürlich irgendwie an ganz Superman ist so ein bisschen, das ist jetzt ein Reboot, wir gehen in die Menschlichkeit, wir haben ein bisschen Spaß, hoffentlich. Da können wir gleich drüber sprechen. Und genau, ein bisschen so mal die Hard Facts irgendwie zu Superman. Wer spielt hier eigentlich mit? Wir haben David Corenswet, glaube ich, wird es ausgesprochen, als Superman. Wir haben Rachel Brosnahan als Lois Lane und wir haben Nicholas Holt, den ich ja richtig toll finde, als Lex Luthor.
Und, also generell toll oder in dem Film? War das jetzt ein Vorstellung?
Das sind generell, ich mag den generell einfach sehr gerne.
Ich mag den, seit er als Kinderdarsteller in About a Boy mit Hugh Grant gespielt hat. Fuck, war der gut. Der war schon als Kind fantastisch.
Der war schon als Kind gut.
Ich hätte nur nicht gedacht, dass der mal so hot wird. Also, dass der hat ja ursprünglich als Superman vorgesprochen. Und es gibt halt Shots von ihm und Lex, wenn die gegenüberstehen, wo du wirklich denkst so, fuck, gib dem Haare und ein Cape. Ich verstehe, warum der als Superman in der engeren Auswahl war.
Ich finde halt das Casting eigentlich so perfekt, wenn man drüber nachdenkt, dass du ihn dann als Lex Luthor castest, wenn er eigentlich Superman sein wollte. Das ist halt perfekt. Genau. Worum geht's in dem Film? Wir steigen ein 3 Minuten, nachdem Superman seinen ersten Kampf verloren hat. Es gibt nicht wirklich viel Erklärung in diesem Film. Wir sind direkt mittendrin. Es gibt Meta-Humans. Luther hat einen unglaublich großen Einfluss bereits aufgebaut auf die Regierung. Genau, und wir sind einfach schon mittendrin in dem Geschehen, in dem neuen Ganz-Universum. Mhm. So, erste große Frage tatsächlich. Also darüber habe ich im Film relativ viel nachgedacht. Was ist dann eigentlich, weil ich finde, im DC-Universum gibt es für mich ja immer so die stärksten Superhelden und Helden, ne? Also ich mag die lieber als bei Marvel. So. Batman ist bei mir ja ganz vorne dabei. Und ich frage mich aber immer bei Superman, was ist denn da eigentlich der innere Konflikt? Und funktioniert das tatsächlich in diesem Film? Also, was ist denn da deine Einschätzung so?
Ich glaube, Superman glänzt dadurch, dass er eben keinen inneren Konflikt hat. Und das war etwas, was mich jahrelang abgeschreckt hat bei Superman. Mhm. Also es ist ja im Prinzip der langweiligste Superheld, den man sich vorstellen kann. Ich meine, er ist auch der erste richtige Superheld, das ist halt vieles erklärt. Man hat sich halt einen quasi Messias ausgedacht. Es ist sogar so, dass jüdische Floskeln in die Entstehung des Superman eingeflossen sind. Also Formulierungen wie Kal-El und so weiter. Das ist eigentlich alles hebräisch, weil die zwei Erfinder von Superman Juden sind. Und sie haben im Prinzip Messias, Themen des Messias, auf denen das Judentum ja noch wartet, eingebaut in Superman. Und das merkt man, dass das da drin steckt. Eine gottgleiche Figur. Das hat ja auch DC so lange geprägt oder so weit geprägt, dass man sagen kann, bis heute, es gibt ja diesen schönen Spruch, DC erzählt von Göttern, die zu Menschen werden, und Marvel erzählt von Menschen, die zu Göttern werden. Das ist der große Unterschied zwischen diesen beiden Universen. Und das zieht sich bis heute durch. Batman ja, aber er ist in der Ikonografie für alle ja ein Monster. Die Leute wissen nicht, dass er ein Milliardär ist, der einfach nur Geld hat, das ist seine Superpower. Sondern für sie ist er ja erstmal diese Fledermaus der Nacht, die alle tyrannisiert. Und der könnte ja Superkräfte haben. Das ist etwas, was er wirkt ja trotzdem wie ein Gott, weißt du?
Mm. Naja, aber ich glaube, für mich ist das immer der stärkste Superheld gewesen, weil er halt einfach so unglaublich menschliche Konflikte in sich trägt dadurch für mich halt einfach so nahbar ist. Und ich bin da voll bei dir. Bei Superman habe ich immer so ein bisschen vermisst, so dieses, was macht ihn eigentlich greifbar? Wo kann man da eigentlich irgendwie so ansetzen? Ist so lustig, weil ich glaube, die erste, also mal abgesehen von den Reeves-Filmen, war für mich so das erste richtige Auseinandersetzen mit Superman Smallville. Erinnerst du dich an diese Serie?
Ja, klar. Aber die ist ja kultig ohne Ende bei Superman-Fans. Also bei mir nicht. Ich bin an so Smallville vorbeigewachsen. Wie gesagt, dieser idealisierte Superman war ja nicht meiner. Die Idee aber, das mit so einem Teenie-Drama zu verbinden, ist etwa, also der Pitch ist immer noch super. Ich glaube, wenn man das heute machen würde, wäre es auch natürlich eine andere Serie, aber es wäre eine Streaming-HBO-Serie mit ganz anderer Production-Value. Das war halt in den 90ern nicht so. Und in den Nullerjahren, ich glaube, Nullerjahre war es auch noch. Bei Fans ist es bis heute sehr beliebt. Und James Gunn ist ja auch ein großer Fan. Einer seiner besten Freunde ist ja Michael Rosenbaum, der Lex Luthor dort gespielt hat. Und in James Gunns Augen ist auch Michael Rosenbaum der beste Lex überhaupt. Und wenn er nur ein paar Jahre jünger wäre, hat er gesagt, hätte er ihn sofort gecastet. So hat er nur ein Cameo gekriegt, als einer der Raptors hat er die Stimme gemacht. Aber nee, ist halt leider nicht geworden. Nee, Superman war für mich immer super langweilig, auch eben durch Smallville und so weiter. Es hat sich erst geändert, als ich Kill Bill gesehen habe. Kill Bill Volume 2. Dieser Monolog, dieser berühmte von David Carradine, darüber, was Superman in seinen Augen bedeutet. Darüber kann man ja streiten mit Interpretation. Aber dass Superman der einzige Held sei, der sich als Mensch verkleiden muss. Er ist der, wer er ist. Und das, was er macht, ist sich als Mensch verkleiden, ist halt in David Carradines Augen in Bills Augen eine Parodie auf die Menschheit und wie schwach er uns ansieht und so weiter. Und das ist eine super interessante Interpretation. Und als ich die damals im Kino gehört habe, 2004, hat so Klick bei mir gemacht. Superman ist ja eigentlich viel interessanter, wenn du dich mit ihm auseinandersetzt. Was bedeutet es, dass du diesen perfekten, langweiligen Helden hast? Und dann habe ich irgendwann Watchmen gelesen. Watchmen ist einer meiner absoluten Lieblingscomics. Und das war ja auch nur der Gedanke von Alan Moore, was wäre, wenn Superman wirklich auf die Erde käme? Du hast diesen allmächtigen Held, er hat ihn mit Dr. Manhattan noch allmächtiger gemacht. Was macht das denn mit der Weltpolitik? Hätte das nicht den Dritten Weltkrieg beschleunigt in Wirklichkeit, statt zu verhindern? Und das ist halt super interessant. Und auf einmal war ich invested in Superman, wann immer man ihn so ein bisschen auseinandernehmen konnte und dekonstruieren konnte. Und das, was mich aber nie gecatcht hat, und ich hätte nie gedacht, dass es mich catcht, ist dieser Golden Age Superman, also der ganz frühe, und der Silver Age Superman, so 50er bis 80er Jahre, ne? Und eigentlich kriegen wir heute einen Silver Age Superman mit James Gunn Superman. Hm. Und das ist so etwas, also Christopher Reeves Superman hat mich auch nicht so richtig gecatcht als Kind. Es war erst Batman und Michael Keaton, weil, wie du sagst, Batman ist die viel interessantere Figur. Und ja, das ist die große Herausforderung, vor der der Film stand. Ganz ehrlich.
Ja. Naja, was ich halt so interessant finde, ist, der eigentliche Konflikt, der jetzt auch in dem Film halt eben so durchgespielt wird, ist halt irgendwie so diese unglaubliche Macht versus die Menschlichkeit, die ja auch in ihm steckt und die er halt eben zulässt oder eben nicht zulässt. Und was ich halt so interessant finde daran, ist halt dieses, gibt er uns Hoffnung in einer eigentlich zynischen Welt? Also ist die Welt tatsächlich in diesem neuen Gunn-Film zynisch und aggressiv und gibt uns da in Superman Hoffnung? Für mich persönlich spielt der Film das so ein bisschen oder teasert das so ein bisschen an, spielt es aber nicht so richtig durch. So, weil da fehlt mir so, also was mir persönlich immer irgendwie und jetzt auch in diesem Film konkret gefehlt hat bei Superman ist, es gibt halt nicht so eine große, es gibt kein Risiko. Es gibt nicht wirklich ein Dilemma, wo er wirklich mal richtig, richtig falsch liegen könnte oder wo ne, was halt eine persönliche Krise auslösen könnte. Und ich habe das Gefühl, dass James Gunn versucht hat, das mit reinzubringen, es aber nicht wirklich geschafft hat, weil die Figur das eventuell gar nicht so hergibt oder man dann noch tiefer hätte irgendwie graben müssen, um das tatsächlich reinzubringen. Und für mich hört der Film eigentlich genau an dieser Stelle, wo es für mich interessant werden würde, auf. Mhm. Ich weiß nicht, ob du das nachvollziehen kannst.
Ich kann das absolut nachvollziehen. Ich sehe das nur anders. Und zwar, also ich finde schon, dass er in eine existenzielle Krise gestürzt wird, das schon. Aber du hast nicht unrecht, wenn du sagst, im Prinzip geht er da zu leicht wieder raus und verändert sich ja nicht wirklich am Anfang und Ende des Films in der Person, in der er ist. So, er hinterfragt einiges, aber das ist nichts, was er riskieren muss. Mhm. Ja, dann redet jemand anders mit ihm, dann ist es irgendwie wieder gut. Ich habe dann in so anderen Zusammenhang was sehr Interessantes gesehen. Ich glaube, das ist real. Deswegen ist es nicht mein Credit, aber ich mag den Gedanken sehr. Jetzt könnte man daran kritisieren, dass es nicht ganz die klassische Heldenreise gibt. Er macht nicht ganz eine Entwicklung durch. Er hat nicht der tiefste Fall von ihm ist schnell weggeredet und so. Aber das ist nicht bei allen Filmen absolut notwendig, dass der Held sich verändert. Es gibt sehr viele Filme, in denen der Held die Welt verändert. Und dadurch, dass er die Welt verändert und der Welt Hoffnung gibt, hast du im Endeffekt trotzdem das gleiche Ergebnis, nämlich einen guten Film.
Und, aber macht Superman
das? Sowas bei mir. Ja.
In dem Film?
Absolut. Ja. Wie? Die Welt am Anfang sieht das, was er macht, also politisch, extrem kritisch. Und andere Helden sind nicht bereit, ihm zu helfen, das, was er für ideal hält, anderen Menschen zu helfen, kommen, was wolle, egal was die Politik sagt, egal ob das bedeutet, in einen Krieg einzugreifen oder vielleicht sogar noch mehr auszulösen. Sie halten das für absolut falsch und wollen ihm nicht helfen und wollen das nicht machen. Und ganz am Ende ist aber die Welt davon inspiriert, es doch so zu tun, wie Superman es möchte. Und wir kommen einfach an einem besseren Place an. Und das ist so ein bisschen dieses Prinzip Hoffnung. Man hisst die Fahne und hofft, dass Superman kommt, aber es muss nicht Superman sein, der erscheint, solange er auch andere Menschen und Helden dazu inspiriert, das zu tun, was richtig ist. Und das fühlt sich unglaublich hoffnungsvoll für mich an. Plus dazu kommt die andere Verbindung, die er zu seinen Eltern aufbaut. Ich bin wirklich selten in den letzten Jahren aus dem Film gegangen mit so einem fucking guten Gefühl. Also wirklich so euphorisch, als hätte mir jemand gerade irgendwas gespritzt und mich dann aus dem Kino geschickt. Bin schon lange nicht mehr so euphorisch aus dem Film rausgegangen. Super melancholisch zum Beispiel bei Guardians of the Galaxy Volume 3. Aber es war halt ein komplett anderes Gefühl, mit dem du entlassen wurdest. Insofern, weißt du, wenn ich das so fühle, dann hat der Film das ja zumindest für mich erreicht.
Ja. Naja, also ich finde es interessant, dass du das so formulierst, weil für mich ist es so ein bisschen, dass der Status am Ende halt wiederhergestellt wird. Weil ja, es gibt eine, es gibt halt eine leichte Veränderung, aber nicht wirklich eine große Veränderung. Und ich würde auch behaupten, in dem Fall ist es tatsächlich was gewesen, was mich in dem Film nicht mitgenommen hat, ist eben diese fehlende Entwicklung. Dass du halt bei Superman selbst eigentlich gar nicht die interessante Entwicklung hast, sondern die hast du bei anderen Charakteren, besonders bei Mr. Terrific, der ein totaler Scene-Stealer ist, finde ich, der einen großen Teil der Handlung auch in der Mitte trägt. Und das fand ich dramaturgisch halt interessant. Das hat mich so ein bisschen auch an Mad Max erinnert. Wo bei Mad Max es ja zum Beispiel auch so ist, dass Furiosa halt einfach diejenige ist, die den Film dann am Ende irgendwie getragen hat, weil sie diejenige ist, die viel aktiver ist und den größeren Konflikt auch in sich trägt. Und ich finde immer, das ist bei Filmen, die so funktionieren, ein ganz, ganz dünner Pfad ist, ob es mich dann noch mitnimmt und ob ich dann halt noch bei der Handlung dabei bleibe oder ob ich halt gelangweilt bin, weil ich nicht mehr emotional investiere in den Film. Und also mir ging es bei Superman jetzt so, dass ich sehr oft auf die Uhr geguckt habe und gedacht habe, okay, wann sind wir endlich durch? Ich möchte gerne, dass der Film vorbei ist.
Das ist echt schade.
Also du hast ja, du hast mir ja noch...
Film auch, dass er so knackig ist.
Echt?
Also knackig im Sinne von, nee, jetzt also de facto zeitknackig. Ob er sich jetzt knackig anfühlt, war jetzt bei dir ja nicht der Fall. Aber ich finde, er fühlt sich auch länger an, als er ist. Also auf jeden Fall. Aber dass mal wieder ein großer Superheldenfilm, der super big budget ist und der eine halbe Milliarde einspielen muss, dass der mal nur 2 Stunden ist, das war ja mal wirklich eine Erleichterung. Dass er wirklich weiß, ich darf das nicht strecken und strecken und strecken. Ob er das jetzt am Ende gemacht hat, ich finde ihn ja eher überladen. Also mit zu viel. Also wenn mir jetzt jemand gesagt hätte, es gab mal einen 3-Stunden-Cut, es gab die Gerüchte, aber die wurden dementiert. Es gab die Gerüchte, dass es einen 3-Stunden-Cut gab und Gunn wurde gezwungen, das runterzuschneiden. Aber Gunn hat es dementiert. Nee, der ist so lang, wie ich ihn wollte. Und die haben halt nur geschnitten, wo sie das Gefühl hatten, sie müssen es doch schneiden. Zum Beispiel gibt es eine Stelle, in der Krypto getreten wird. Und das Testpublikum hat sehr schlecht darauf reagiert. Also es gibt ja diese goldene Weisheit, dass man Hunde nicht so sehr quälen darf in einem Film, weil das Publikum rausreißt. Also gerade bei Hunden, das ist ein ganz interessantes Phänomen. Kennst du diese Geschichte von Anchorman?
Nee.
Anchorman ist ja so eine der amerikanischen Komödien der letzten 20 Jahre, was Kultstatus angeht, ne? Und der hat super schlecht performt beim Testpublikum. Und die Macher waren sich erst nicht sicher, woran das lag. Also der Regisseur war richtig verzweifelt. Die lachen doch alle die ganze Zeit in der Testaufführung. Warum kriegt er so schlechte Scores? Und dann hat sein Editor ihm gesagt, du musst rausschneiden, dass der Hund getreten wird und stirbt. Der wird irgendwie getreten in dem Film, fliegt weg und stirbt. Und sie haben das dann geändert in, der wird zwar getreten, aber der kommt wieder und alles ist gut. Das ist alles, was sie geändert haben. Mehr haben sie nicht gemacht. Und auf einmal hat er beim Testpublikum super abgeschnitten.
Das ist so interessant, weil normalerweise in der Dramaturgie gibt es ja ein komplettes Konzept, was heißt Save the Cat.
Ja, das gibt ganz gut dazu.
Genau, wo du halt eben sagst, okay, du musst halt am Anfang vom Film irgendwann einen Moment haben, wo dein Protagonist oder deine Protagonistin eine Katze rettet, damit sie sofort sympathisch ist. Egal, was für ein Arschloch das sonst so sein kann in einem Film. Und du willst ja auch Protagonisten haben, die wirklich irgendwie Arschlöcher sind. So, das ist ja spannend, das möchtest du ja eigentlich. Und trotzdem brauchst du diesen kleinen Moment direkt am Anfang im ersten Akt, wo dein Protagonist eine Katze rettet. Weil das so ein Moment zwischen dem Protagonisten und dem Publikum ist, wo man dann sagt, ja, okay, da ist irgendwas Gutes doch irgendwie drin. Das finde ich interessant, ne? Das ist irgendwie so wieder so diese Haustier-Geschichte, wie sehr Menschen dann doch irgendwie sich irgendwie mit Haustieren dann irgendwie identifizieren oder eben dann doch daran bemessen, wie gut oder schlecht ein Charakter ist. Ja, okay, also ich sehe schon, also das ist auf jeden Fall unterschiedlich, wie wir den Film so wahrgenommen haben. Ich würde ganz gerne auch noch ein bisschen über die anderen Charaktere sprechen, weil auch das so Sachen sind, wo ich tatsächlich Probleme mit hatte. Und zwar vor allen Dingen, du ahnst es mit den Frauencharakteren. Ich fand die alle nicht besonders gut geschrieben. Das hat mich jetzt nicht wirklich überrascht, ehrlich gesagt. Aber mir fehlt da ganz oft so ein bisschen der Schritt zurück, wo man irgendwie sagt, okay, können diese Charaktere eigentlich auch ein eigenes Handlungsspielfeld bekommen? Also bei Lois zum Beispiel ist mir das extrem aufgefallen, dass sie einfach wie eine stilisierte Fantasie wirkt. Also sie ordnet sich immer irgendwie unter, sie darf flirty sein, aber sie darf nicht bedrohlich sein, sie darf nicht ihre eigene Sache wirklich in dem Sinne machen, sondern sie darf so ganz bewusst in bestimmten Szenen ein bisschen irgendwie pushen, aber nie so, dass es irgendwie gefährlich wird. Sie ist halt street smart und ist aber dafür irgendwie eher so eine Projektionsfläche tatsächlich irgendwie für den Helden. Und ich finde gerade in Lois Lane hat halt einfach für mich immer schon, sie braucht den Raum für Widerspruch. Sie muss ihre eigenen Ziele haben, sie muss ihre eigenen Sachen machen können, sie muss auch mal Unrecht haben dürfen, ohne dass sie sofort irgendwie schwach wirkt. Und das ist in dem Film für mich nicht existent.
Nur, dass ich das besser verstehe. Also sie hat halt in dem Film nie Unrecht, meinst du? Weil sie immer nur Recht hat, oder?
Nein, ich würde behaupten, dass sie, dass das größte Problem ist, dass sie keinen Handlungsspielraum hat. Also, dass sie wirklich ihre eigenen Ziele für sich auch hat, sondern alles, was sie macht in dem Film, hat mit Superman zu tun. Alles. Und das ist natürlich in dieser Geschichte, wo sie so viel Raum dann eben doch bekommt, ne? Also, wo sie viel Raum einnimmt im Sinne von, sie hat viel Screentime, ne? Also, gerade im Mittelteil ist sie ja einfach sehr präsent. Finde ich das halt irgendwie, also es ist, ich finde es schade, weil da einfach extrem viel dramaturgisch verloren geht. Und gerade wenn man das dann nochmal vergleicht mit einem Mr. Terrific, der halt mehr Handlungsspielraum hat, in dem Sinne, wo er eine Entwicklung durchmacht, Sachen sich überlegen kann, konzidern kann, seine Meinung ändern kann, hat sie das nicht wirklich. Es hat immer alles mit Superman zu tun. Ich meine, bei Mr. Terrific auf eine gewisse Art und Weise hat es auch immer, richtet sich natürlich an Superman aus, und so, ne? Mhm. Aber trotzdem ist er mehr ein eigener, persönlicher Charakter, als Lois Lane das ist.
Ich weiß nicht, ob ich da ganz mitnehmen kann. Ich weiß, was du meinst. Ich verstehe es auch. Also ich hätte mir von Lois Lane ein bisschen mehr erhofft. Ein bisschen mehr Screentime auch, weil auch weil das so als Triangle der Figuren angekündigt wurde von James Gunn, aber dafür ist Lex Luthor zu karikaturhaft, aber eigentlich für den Film genau richtig, weil du brauchst jetzt nicht so viel erklären bei dem Bösewicht, der darf einfach mal böse sein wieder und für seine Art, für sich ein Scene-Stealer sein. Also ich finde die Schauspielerin schon mal fantastisch. Also da fängt es schon an, weil House of Cards habe ich sie geliebt. Sie war das Herz dieser Serie, obwohl sie nur eine Nebenfigur war, mit einem Nebenhandlungsstrang. Und die Serie wurde dramatisch kühler in dem Moment, wo sie nicht mehr Teil der Serie war. Marvelous Miss Maisel habe ich nie gesehen, finde ich aber toll. Also was ich davon gesehen habe, das ist auf meiner ewig langen Watchliste, auch wieder historisch, deswegen wieder super interessant für mich. Und ich halte super viel von der Schauspielerin. Ich finde, es wird halt nie wieder so gut für sie und herausfordernd für sie als Lois, wie in diesen ersten 20, 30 Minuten, als sie diesen Stand-off mit Superman hat.
Also, ja, aber das ist ja kein richtiger Stand-off. Das ist ja genau der
schon.
Punkt. Da
also
ist ja keine
klar.
Fallhöhe.
Vor allem ohne klaren Gewinner. Ja, Fallhöhe. Die Fallhöhe ist ja, dass sie auseinandergehen werden in ihren Augen. Sie sagt ja, ich wusste, dass es nicht funktioniert. Das ist die Fallhöhe. Superman geht total geknickt aus diesem Raum wieder raus. Also ich verrate jetzt nicht zu viel. Das seht ihr alles im Trailer schon. Aber was ihr im Trailer in 10 Sekunden seht, ist hier eine über 10 Minuten Szene, die fantastisch in meinen Augen geschrieben ist. Super authentisch. Wer schon mal Streit mit seinem Partner hatte und dieses Hin und Her miterlebt und irgendwo haben beide ja einen Punkt, irgendwo haben beide Recht, aber sie sind unfähig, sich in der Mitte zu treffen und jeweils den Punkt des anderen anzuerkennen. Also, das hat schon richtig wehgetan. Ich hab einen Tweet dazu gelesen, den ich super interessant fand. Jemand ist aus dem Kino gegangen und hatte sich gedacht, diese Szene hat jemand geschrieben, der geschieden ist. Sofort gegoogelt, James Gunn, ja, hatte eine Scheidung. Und es war wohl auch keine schöne Scheidung, so wie er das manchmal beschreibt. Obwohl sie, glaube ich, noch freundschaftlich verbunden sind. Aber es war halt keine schöne Scheidung. Es war eine schwere Zeit in seinem Leben. Und du merkst das, finde ich, bei so einer Szene. Ich finde, die hittet mich sehr hart, weil sie sehr authentisch ist in meinen Augen. Und das funktioniert auch nur, weil Lois so funktioniert, wie sie in dem Film funktioniert. Du sagst ja auch, sie hat ja super viel Screentime in der Mitte des Films. Klar, das hat alles mit Superman zu tun. Der Film heißt aber am Ende des Tages auch immer noch Superman und nicht Lois und Clark. Da gibt's ja auch eine Serie dazu. Es gibt auch umgekehrt, es gibt zwei Serien dazu, zu dieser Beziehung. Du kannst wirklich viel mehr mit der Figur machen, da gebe ich dir recht. Der Film ist aber zwei Stunden überladenes Piece. Und da ist sie auch für meinen Geschmack noch unterentwickelt. Aber wie die zwei zusammen funktionieren in diesen Szenen. Meine Lieblingsszene war zum Beispiel, als er geknickt auf der Couch sitzt und im Hintergrund dieser interdimensionale Imp bekämpft wird und sie ihm zuredet und sie ihn wieder aufrichtet. Und das an einem Punkt, wo sie selber beide wissen, nicht wissen, wie diese Beziehung weitergehen wird. Ich glaube, er sagt ihr in der Szene sogar, dass er sie liebt und sie beantwortet das nicht. Weil sie noch unschlüssig ist. Das wird erst am Ende aufgelöst. Ich finde, das funktioniert nur, wenn du das so gut spielst und in der wenigen Screentime, die sie hat, in diesen Schlüsselmomenten miteinander, es auch wirklich voll ausspielst. Ich bin da sehr abgeholt, tatsächlich.
Ich finde das so interessant, weil alles, was du sagst, absolut stimmt. Und gleichzeitig ist es so, es ist ganz klar alles aus seiner Perspektive, ne? Also auch wenn man dann halt jetzt zum Beispiel sagt, okay, ja, James Gunn ist ein geschiedener Mann. Wenn du es jetzt vergleichst, ne? Also ich meine, das Erste, was mir da sofort in den Kopf kommt, ist Marriage Story, was für mich eine der realistischsten Darstellungen von tatsächlich Beziehungskrieg, Ausfall und so weiter seit, oh Gott, wie hieß denn dieser Film nochmal?
Rosenkrieg? Roses? Yeah.
Kramer vs. Kramer.
Ah, Kramer vs. Kramer, okay.
Ja. Was ja auch eine Inspiration für Noah Baumbach tatsächlich war. Und ich finde, was bei Superman in dieser Szene eben so klar wird und auch so, wie du das eben gerade formuliert hast, es dreht sich alles um ihn. Du hast eben gerade gesagt, du siehst, wie geknickt er ist. Wir sehen nicht, was es mit ihr macht. Du siehst, wie er da sitzt und sie ihn konsolidieren muss, irgendwie so aufbauen muss. Es ist alles, es dreht sich alles um ihn. Und das ist halt natürlich, also ja, es liegt natürlich in dem, dass es ein Superman-Film ist. Die stärksten Filme sind aber die Filme, wo du halt einfach authentische, ebenbürtige Counterparts hast. Und das fällt für mich da an dieser Stelle halt einfach so krass ins Gewicht, dass ich halt merke, sie ist kein ebenbürtiger Counterpart. Sie ist geschrieben, um ihn zu challengen, aber sie ist kein vollwertiger Charakter, der ein Eigenleben irgendwo auch hat. Und das kann man in einem Superheldenfilm natürlich so machen, aber es ist für mich einfach nicht interessant. Weil ich möchte mehr sehen. Und ich sehe das aber eben, also, und das, deshalb meine ich das irgendwie, das ist für mich halt was bewusst auch bei den Frauencharakteren in diesem Film für mich richtig eklatant auffällt, weil das ist nämlich das Gleiche mit Eve. Ne? Also du verstehst auch nicht, wo kommt eigentlich ihre Obsession mit Jimmy her? Ist komplett ohne Kontext. Sie ist ein komplettes Klischee. Und auch ein Plot-Device, ne? Und es fällt halt auch in diese Trope dann halt irgendwie rein, in like really hot, but a little bit too much, so. Und das soll natürlich ihn relatable machen.
Sorry, really hot, aber a little bit too much.
Ja.
Also, ist halt, reden wir so jetzt von Eve oder reden wir von Jimmy?
Von Eve. Ja, okay. Weil sie ist halt irgendwie, also du verstehst halt nicht so ganz genau, was genau ist das Problem von Jimmy, so. Es soll halt relatable wirken, dass er das nutzt, ne, dass sie halt auf ihn steht. Aber es schlägt halt, finde ich, auch so ein bisschen um irgendwie in Abwertung, weil es bleibt irgendwie so offen, was genau eigentlich das Problem ist. Also findet er sie jetzt nicht hot oder findet er sie nicht würdig? Es ist so ein bisschen unnötig einfach alles. Und das ist halt so ähnlich.
Ich war da auch oft. Also ich war wirklich im Kino ein bisschen perplex. Wir müssen jetzt aufpassen, dass wir nicht ins Spoiler-Territorium reinkommen. Ich habe mir dann aber sagen lassen, das ist absolut Comic-akkurat. Also, what the fuck? Ich hatte keine Ahnung. Wie gesagt, diese Silver-Age-Comics und so, ich kenne das alles gar nicht. Und ich hatte keine Ahnung, dass es absolut Comic-accurate ist, dass Jimmy Olsen so porträtiert wird, wie er da porträtiert wird. Es ist aber super plot-convenient as fuck. Es hat mich ja wirklich, also so euphorisch ich bei dem Film bin und so sehr ich ihn liebe, es gibt 3 Millionen Sachen, die mich daran aufregen. Also dramaturgisch weniger als bei dir. Ich bin da mehr so bei Exposition-Dump, ich bin da mehr so bei diesem Plot, bei dieser Plot-Convenience, bei viel Plot-Convenience. Das fand ich alles auch aufgesetzt und doof. Ihr gegenüber abwertend. Ich finde es aber auch ihm gegenüber abwertend, weil er ist ja ein absolutes Arschloch. Also er kommt ja auch als absoluter Wichser rüber, so wie er sich ihr gegenüber benimmt.
Aber also, tut er das wirklich? Also ich finde,
ja,
ich finde, das soll halt so relatable irgendwie sein, so dass er halt irgendwie.
Überhaupt nicht relatable. Ich finde das total toxisch, wie er sich ihr gegenüber verhält, wie er sie ausnutzt, wie er sie anlügt. Ich finde das nicht in Ordnung. Also ich habe dadurch, dass er so ein Arsch ist, hatte ich auf einmal Sympathien zu ihr, die vorher wie die Selfies so inszeniert wird, fand ich aber dann schon fast wieder interessant, dass man das auch dann ganz anders wahrnehmen kann, weil das habe ich jetzt auch, ich bin jetzt gerade in so einer Superman-Social-Bubble gefangen, musst du jetzt wissen. Ich sehe den ganzen Tag nur noch Superman-Kram auf Twitter, auf Instagram, überall. Und ich fand einen interessanten Take, auf den ich nie gekommen wäre, dass eine Frau geschrieben hat, sie findet Eve so toll, weil eine Frau gerne Selfies macht und hot ist, ist sie nicht automatisch die Böse und so weiter. Und sie darf auch den Teil dessen sein, dass sie den Tag rettet und sich auflehnt. Und das fand ich schon wieder interessant. Hey, hätte ich da drin nicht gesehen. Ich sehe
das ich aber da drin auch gesehen.
Klischeehafte Figuren.
Aber das habe ich aber, das habe ich da drin auch gesehen. Mhm. Und trotzdem nimmt das ja im Film niemand wahr. Also es ist halt so dieses, okay, sie ist eigentlich super, ist eigentlich voll die smarte Geschichte, ne, wie man halt irgendwie agieren kann und sich auch selbst irgendwie absichern kann und sich so ein, ja, also nochmal eine Sicherheitsleine baut und wie sie das spielt, so. Also ich habe das sofort gesehen in dem Film und es wird aber in dem Film halt auch nicht wirklich thematisiert oder irgendwie wahrgenommen oder so und da wird irgendwie so drüber gebrushed und das ist für mich dann halt auch schon wieder so. Also sie wird zu sehr zu einem Klischee-Charakter. Und ich glaube, das ist halt mein grundsätzliches Problem und in dem Film gewesen. Ne? Also wenn ich Probleme hatte in dem Film, dann war es für mich, dass es halt und ich meine, das hast du ja auch schon gesagt, bei Lex Luthor ist das genau das Gleiche. Er ist halt ein absolutes Klischee. Ne? Also es ist eine Überhöhung von dem, was man als Villain irgendwie haben möchte, als Bösewicht haben möchte. Auf die 12 so und also auch ohne irgendwie noch irgendwie eine charakterliche Entwicklung dahinter irgendwie zu geben und das sind dann so Abziehbilder und ich finde, das ist in dem Film, wird das natürlich dafür auch genutzt und es wird dramaturgisch genutzt, um die Handlung voranzubringen.
Ich würde da jetzt eine Frage an dich. Wie nimmst du denn generell denn James Gunn wahr und wie er Frauenrollen schreibt? Weil bei mir ist es so, als großer Fan auch von den Guardians oder auch, wie gesagt, von The Suicide Squad und so weiter, aber auch von seinen frühen Sachen, wie Super zum Beispiel, in der ja Elliot Page eine große Rolle spielt. Ich habe bei James Gunn immer den Eindruck, er kommt als Writer natürlich nicht weg, oder nicht natürlich, aber er selber kommt nicht weg davon, eigentlich in der Hauptrolle, in der absoluten Hauptrolle immer einen Mann zu haben und je nachdem, was halt das Thema des Films ist, in dem Fall Superman, müssen die Frauenrollen ihm zuspielen.
Ja.
Gleichzeitig habe ich bei James Gunn, bin ich aber so froh, dass er es schafft, unglaublich divers zu casten für alle seine Filme, ohne dass es aufgesetzt wirkt, ohne dass es nicht natürlich wirkt. Mhm. Es fügt sich perfekt in tolle Ensembles ein, in jedem Sinne. Es ist seine große Stärke, Ensembles. Und ich schätze fast alle Frauenfiguren, die er je geschrieben hat, in all diesen Ensembles. Ich finde die immer interessant. Ich finde, sie sind oft Scene-Stealer. Ich finde auch nur Lois ist hier ein Scene-Stealer. Aber Terrific ist halt ein noch größeres Scene-Stealer. Aber auch da, wer hätte das gedacht? Also Mr. Terrific, der hat ja schon einen beschissenen Namen. Das Design ist scheiße. Alles ist doof. Und dann gucke ich den Film und denk so, fuck, ist Mr. Terrific cool. Auch in der Art, dass er sich selber so selbstbewusst cool wahrnimmt. Ich finde was das angeht, finde ich James Gunn so großartig. Und ich denke jetzt auch an seine Serie Peacemaker zurück, wo er ja auch eine Rolle für seine Frau geschrieben hat, die da eine Hauptrolle spielt. Und es wirkt nicht wie so Nepo-Kram, dass er sie jetzt nur reinschreibt, weil es seine Frau ist, sondern weil das die perfekte Person für die Figur ist, die er da erfunden hat, die er mal für seine Frau geschrieben hat, als so kleine Cameo-Geschichte quasi in The Suicide Squad. Und auf einmal ist sie ein full-fledged Character mit einem eigenen Arc. Und ich finde, also bei Peacemaker ist er mit am besten, was Frauenfiguren angeht, weil da hat er viel mehr Zeit. Da kann er weg von Peacemaker allein und alle müssen Peacemaker zuspielen, sondern jede Figur und auch jede Frauenfigur hat einen eigenen Arc. Und in anderen Sachen, selbst sowas wie Guardians, fährt das halt extrem zurück und es ist sehr oberflächlich, weil es aber auch eine männliche Hauptfigur gibt. Und das verstehe ich schon so aus einer Writer-Perspektive. Wenn du halt nur 2 oder 3 Stunden Zeit hast, irgendwas zu erzählen, dann fokussiere dich lieber auf einen Charakter und mach das Ensemble cool, statt jedem im Ensemble jetzt zu viel Zeit zu widmen. Ich habe jetzt gerade auch Creature Commandos von ihm gesehen, die Zeichentrickserie. Und da ist es so, da gibt's auch viele weibliche Figuren. Und jede Figur hat eine Folge, die ihr gewidmet ist. Jede, so Lost-mäßig in Flashbacks, werden die Arcs der Figuren erzählt. Und der bewegendste gehört hier auch einer Frau. Und da muss ich echt sagen, das ist halt so James Gunn, ne? Er könnte es besser, ja. Er könnte mehr, ja. Er hat es oft gemacht, ja. Ist es ein Superman perfekt? Nein. Aber ich finde schon, dass er ein Talent dafür hat, starke Frauen zu schreiben, ohne dass sie diesen Girlboss-Tropes reinfallen, sondern echte Charaktere sind. Aber ich gebe dir recht, dass es bei so jemandem wie Lois, dass du da nur so ein Zeitfenster aus dem Arc, den er in seinem Kopf hat, siehst. Das ist so mein Gefühl. Ich finde, da ist ein Full-Fledged-Character, du siehst aber nur so ein 2 Stunden Zeitfenster von diesem Charakter. So wie bei jeder Figur in diesem Film. Du bist reingeworfen in eine Welt, die schon etabliert ist, mit Charakteren, die ihre eigenen Arcs und Sorgen haben, aber du hast halt nur so ganz wenig Zeit mit denen. Und im Guten wie im Schlechten. Im Guten, weil es knackig ist dadurch für mich. Und im Schlechten, weil Figuren unterentwickelt bleiben und man mehr von ihnen sehen will, wie du ja sagst, ne? Würdest du von Lois mehr sehen wollen? Das wäre jetzt meine nächste Frage.
Um mal auf deine ursprüngliche Frage zu antworten, denke ich, dass James Gunn gut Frauencharaktere schreiben kann. Mhm. Ich finde, zeig mir, egal wo, in welchem Kontext, eine Szene mit Frauen, die er geschrieben hat, und ich wäre immer in der Lage, das sofort zu sagen, das ist eine Frau, die ist von einem Mann geschrieben. Und deshalb, also es ist eine sehr männliche Perspektive auf Frauen, die sich da durchzieht. Und das hat ja seinen Raum in Spielfilmen und Serien und so weiter und so fort, ne? Also diese männliche Perspektive auf Frauen. Und ich sag auch nicht per se, dass es nicht existieren kann und darf, aber gleichzeitig ist es für mich wie so eine, es ist schon ein Klischee. Und ich finde auch, wenn ich jetzt an Guardians zum Beispiel denke, also ich finde auch, dass eine Nebula oder eine Gamora ist für mich, sind ganz klar Frauen, die von einem Mann inszeniert und eben auch geschrieben worden sind. Mhm. Und das funktioniert für Männer. Und es funktioniert auch für viele Frauen. Es funktioniert nicht für mich, weil mir da immer ein bisschen Tiefe fehlt. Und sowas, wo ich halt sage, okay, da ist noch so ein bisschen Spark irgendwie, wo ich halt so merke, also ich kann dir mal ein Gegenbeispiel geben. Zum Beispiel Agatha war ja sowohl für Lisa und für mich so die Serie des letzten Jahres. Und die hat bei Frauen total funktioniert, die hat bei Queers auch total funktioniert, die hat bei Männern nicht so gut funktioniert. Und das hat was damit zu tun, dass es eine Serie ist, die Frauencharaktere erzählt, die von Frauen geschrieben worden sind, wo eine ganz andere Handlungswelt, wo eine ganz andere Erfahrungswelt angezapft wird. Und ich finde, das darf auch, also weißt du, das meine ich damit, das darf beides seinen Raum haben. Und ich würde aber deshalb, um deine Frage zu beantworten, kann James Gunn richtig gut Frauen schreiben? Nein, ich finde nicht. Er schreibt Frauen, die vielleicht nicht in die klassischen Klischees reinfallen, aber trotzdem immer ganz bestimmte männliche Fantasien bedienen. Und also Lois Lane zum Beispiel ist so das perfekte Beispiel dafür. Die ist halt so cool, ne? Die ist halt so street smart. Sie ist aber auch so ein bisschen Pick Me Girl. Und das passt irgendwie alles, ne? Und man kann es so stehen lassen und es darf existieren und so weiter. Und gleichzeitig muss man aber dann nicht erwarten von einer weiblichen Zuschauerin, dass sie sich damit identifizieren kann. Manche Frauen können das, gerade Frauen, die sehr davon geprägt sind, immer alles durch eine Männer, also wir sind ja, ich meine, guck mal, die Film- und Serienwelt grundsätzlich ist halt einfach irgendwie durch den männlichen Blick irgendwie auf alles geprägt. Wir sind damit groß geworden. Es ist eigentlich erst in den letzten Jahren so, dass mal irgendwie noch andere Sachen so aufgemacht worden sind. Und ich glaube, ich habe auch erst für mich wirklich verstanden, was es heißt, mal einen Frauencharakter zu sehen, der von einer Frau geschrieben und inszeniert worden sind, was für Räume sich da auf einmal aufmachen, nachdem das wirklich irgendwie mehr und mehr passiert ist und wirklich authentische Perspektiven da irgendwie erzählt worden sind. Und nichtsdestotrotz ist es so, dass wir halt wahnsinnig davon geprägt sind, dass Frauencharaktere halt einfach immer von Männern geschrieben worden sind, von Männern inszeniert worden sind und wir das als normal empfinden. Mhm. Was war jetzt deine andere Frage nochmal? Die habe ich schon wieder vergessen. So eine lange Antwort.
Ach so, du hast ja recht. Das mit dem Zeitfenster, ob du nicht auch das Gefühl hast, dass eine Figur, so wie wir sie hier sehen, schon einen richtigen Full-Fledged-Arc haben könnte, aber du siehst halt nur diesen Ausschnitt. Und dann schafft es nicht, das Ganze zu erzählen.
Ja, das sehe ich auch, absolut, ja. Und ich meine, gut, das spielt natürlich jetzt ein bisschen in das rein, was ich gesagt habe, dass ich halt das natürlich über die drei Guardians-Filme ja auch irgendwo gesehen habe, wie sich das dann weiterentwickelt und auch bei Peacemaker, wie sich das weiterentwickelt. Wird das natürlich irgendwie dazu führen, dass Figuren komplexer sind? Auf jeden Fall, klar, natürlich. Du kannst, wenn du mehr Zeit hast, kannst du noch mehr erzählen, kannst andere Schwerpunkte nochmal legen. Und wir sehen auf jeden Fall nur einen Einstieg, wir sehen auf jeden Fall nur irgendwie einen kurzen Teil. Wird sich das grundsätzlich ändern? Glaube ich nicht, weil es ist, und wie gesagt, es kann trotzdem, es funktioniert für dich und es funktioniert für total viele Leute. Es funktioniert total viel für Frauen, für Männer. Es funktioniert halt nur nicht für mich.
Ja, ich weiß, ja, also guck mal, aus meiner Perspektive sind sehr viel inspirierende Frauenfiguren in den letzten Jahren einfach in James Gunn-Filmen haben die stattgefunden. Jetzt, wo ich The Suicide Squad nochmal gesehen habe, die erste Figur, die ich immer denke, ist Peacemaker, weil ich jetzt auch durch die Serie so eine große Verbindung zu Peacemaker habe, obwohl er nur so eine kleine Nebenfigur in The Suicide Squad ist. Aber wenn ich den Film sehe, jedes Mal, wenn ich ihn sehe, sehe ich auch immer, dass Ratcatcher 2 das Herz dieses kompletten Films ist. Und das ist ja eine Figur, die auch auf dem Papier eigentlich ein Mann sein müsste, also Ratcatcher 1, hier gespielt von Taika Waititi in so einem kleinen Cameo. Und Gunn geht hin und denkt die Figur weiter und sagt, er will zwar diese Rattenfähigkeit, aber will nicht Ratcatcher 1, das ist ihm zu langweilig, ist ein Batman-Villain. Er nimmt eine Tochter und macht sie zum Herz dieses Films. Ich verstehe schon, dass dieser Male Gaze in dem Film auch daherkommt, dass Idris Elba in ihr sowas wie eine Ziehtochter sieht. Aber sie ist es, die den Tag rettet und nicht er. Und wenn dann die Musik dieses Stück abläuft, während die Ratten Starro besiegen, das ist für mich so ein fucking emotionaler Moment in diesem Film. Und der wird halt komplett dominiert von einer Frau. Und dann siehst du auch noch, die ja wirklich gar keine Entwicklung hat in dem Film, Harley Quinn, wie sie aber in Starro schwimmt, in Zeitlupe und die Musik hört und die Ratten sehen und sieht und sowas. Dieser Moment gehört zwei Frauen. Und ist da ein Male Gaze drin? Auf jeden Fall. Ist es trotzdem stark geschrieben und inspiring und ich finde auch Scene-Stealing. Also das muss man ja auch mal in diesen ganzen Blockbustern hinkriegen, dass die Frauen die Scenes stehlen. Das heißt ja, Black Widow, so cool sie war mit Scarlett Johansson. Ich erinnere mich jetzt gerade so im ersten Moment an keine einzige Szene in den Avengers-Filmen, in dem sie der Scene-Stealer ist, außer als sie mit Hawkeye darum kämpft, wer sich denn opfern darf. So, das ist so auf Augenhöhe, aber ich fand die Szene blöd. Weißt du, was ich meine?
Ich weiß absolut, was du meinst. Ich glaube, ich habe The Suicide Squad nicht mehr so richtig auf dem Schirm. Irgendwie, ich habe den nur einmal gesehen und kann da jetzt wenig zu sagen. Den hätte ich mir jetzt noch mal anschauen können.
Hast du Peacemaker gesehen?
Ich habe Peacemaker gesehen. Aber auch nicht mehr so richtig auf dem Schirm.
Das mit dem Pick-Me-Girl und so, das verstehe ich total. Also jetzt, wo du das sagst und aussprichst, sehe ich das auch total. Also auch bei Jennifer Holmes, seine eigene Frau beschreibt als Pick-Me-Girl Peacemaker gegenüber in diese Serie rein. Aber du hattest, was ich super interessant fand, war, dass die schlauste Frau in der Serie, ja, der Detective war, oder eine der schlauesten Personen in der Serie, der Detective war, der Peacemaker auf die Schliche kommt. Daniel Brooks als Leota Adebayo, also als die Tochter von Amanda Waller, die ja so wirklich gar keinem Klischee des Male Gaze für mich entspricht. Und ich finde, du hast absolut recht, also wie du es gesagt hast, jede Szene ist aus dem Male Gaze geschrieben. Aber dann überlege ich, aber Adebayo in Peacemaker, wenn sie mit ihrer lesbischen Freundin in einem Raum sitzt und sie über ihre Zukunft und ihre Familie diskutieren, ich habe da wirklich, wenn du mir jetzt gesagt hättest, dass da eine Frau Regie geführt hat oder eine Frau die Szene geschrieben hat oder vor allem jemand geschrieben hat, der queer ist, dann hätte ich das sofort geglaubt, weil dafür war sie wieder zu greifbar, die Szene für mich. Aber vielleicht komme ich ja zu sehr aus meiner Perspektive, dass ich mir das dann auch so vorstelle, zwangsweise, und so hat sich dann James Gunn auch vorgestellt und das dann so niedergeschrieben. Mhm. Aber wie hast du das denn wahrgenommen oder erinnerst du dich noch nicht mehr dran?
Ich erinnere mich nicht mehr komplett daran, aber ich glaube, wir reden da mittlerweile halt einfach von Nuancen, weil es ist jetzt James Gunn spezifischer Male Gaze unglaublich like old school und patriarchal? Nein, ist er nicht. Ne? Also da gibt es ja, es gibt ja eben genau auch diese Perspektive von Männern auf Frauen, die auch für Frauen total okay irgendwie zu akzeptieren ist. Ne? Wir reden jetzt nicht irgendwie von Megan Fox in Transformers, sondern wir reden halt spezifisch irgendwie von echt coolen Charakteren, wo man durchaus auch irgendwie die Möglichkeit hat, irgendwie als Frau sich damit zu identifizieren und auch so ein bisschen natürlich auch zu sagen, ah, guck mal, irgendwie auch so kann man als Mann irgendwie eine Frau, also so kann ich wahrgenommen werden von einem Mann, so. Mhm. Und nichtsdestotrotz gibt es halt noch so eine geheime Zutat, also wenn ich jetzt zum Beispiel irgendwie an Birds of Prey denke, ich weiß, die meisten fanden Birds of Prey richtig scheiße. Ich fand Birds of Prey auch nicht den besten Film, der jemals gemacht worden ist, aber Birds of Prey hat mir richtig Spaß gemacht. Und das hatte was damit zu tun, dass es da geheime Momente gab, die man als Frau anzapfen konnte, wo man gemerkt hat, oh, da ist was drin, da sind Momente zwischen Frauen drin, da gibt es bestimmte Blicke, da gibt es bestimmte Sachen, wie Sachen gesagt werden, wie man die Charaktere sieht, die einem männlichen Regisseur wahrscheinlich so nicht überhaupt, also es wäre einem männlichen Regisseur einfach nicht passiert. Und deshalb ist es ja so wichtig, dass du halt eben so eine vielfältige Perspektive in der Serien- und Filmwelt hast, eben weil du dann diese geheimen Momente halt irgendwie noch anzapfen kann. Und es ist super schwer, das wirklich zu formulieren, was es genau ist. Was ist es genau zum Beispiel irgendwie, was ich jetzt bei Agatha, was sind die Momente, wo ich halt so sage, oh, das ist einfach, das spricht zu mir. Ne? Mhm. Also das sind, glaube ich, wirklich diese ganz spezifischen Erfahrungen, die du als Frau in dieser Welt gemacht hast, die nur von einer anderen Person, die die gleiche Erfahrung gemacht hat, so gezeigt werden kann und auch nuanciert gezeigt werden kann. Und ich weiß, ich bin halt wahnsinnig vage gerade. Das ist mir auch selbst klar. Nee,
ich glaube, ich weiß schon, was du meinst. Ich weiß nur nicht, wohin jetzt die Diskussion führt, weil ich krieg dir ja prinzipiell recht. Also, es ist halt ein Film über Superman und es ist halt jetzt nicht Birds of Prey. Es ist kein Ensemble-Film mit Frauen. Nee. Agatha All Along war ja auch eine Ensemble-Serie. Ich mochte die ja auch mehr als die meisten. Also, so ganz, also stimmt das. Ja, also ich gebe dir schon recht, dass eher Männer die Serie gehasst haben. Ich fand die ganz charmant. Ich fand, dass sie hier und da für meinen Geschmack den Ball gedroppt hat. Aber all das ist halt Superman einfach nicht. Ich finde, das ist ein Peacemaker einfach James Gunn besser gelungen. Den Credit würde ich ihm auf jeden Fall geben, in dem Moment, wo jede Frau auch einen full-fledged Arc hat. Ich würde behaupten, dass ihm auch ein Creature Commandos besser gelungen, übrigens. Auch wieder eine Serie. Ne? Mhm. Also auch eine Serie, wo er dem Ganzen den Raum gibt. Er spielt sogar extrem mit dem Male Gaze, mit dem klassischen Male Gaze, also dem patriarchalen, dem sexualisierenden Male Gaze, spielt er extrem in der Serie, weil das ist so over the top bei einer Figur, dass ich mir dachte, das kann nur darin münden, dass er da genau das dekonstruieren muss. Und das macht er aber auch. Also den Ball lässt er auch nicht fallen. Nee, was das angeht, bin ich tatsächlich so ein Fan von James Gunn. Das ist so ein bisschen wie bei Joss Whedon, der sehr viel schwieriger ist zu Frauen privat, wie wir jetzt alle wissen. Aber ich finde, in seinen besseren Sachen, die er gemacht hat, sei es also Firefly, Serenity und so weiter, bei Joss Whedon hast du gemerkt, Buffy sowieso, Entschuldigung, ich rede mit dem größten Buffy-Nerd auf der Welt, habe ich gerade für einen kurzen Moment vergessen. Er hatte es geschafft, mit diesem Male Gaze aber halt Frauenfiguren zu schreiben, die super ikonisch sind. und die auch funktionieren für mich, ohne wieder in diese Girlboss-Tropes oder so zu fallen, ohne in andere Tropes zu fallen.
Ja.
Gleichzeitig hat er diese Schauspielerinnen terrorisiert und das ist aber ein ganz anderes Thema und deswegen wird er wahrscheinlich nie wieder irgendwas machen in Hollywood. Zu Recht. Ich finde es interessant, dass es dann funktionieren kann, dass so etwas so offensichtlich male gaze ist, aber trotzdem zu was ikonisch feministischem wird. Weißt du, was ich meine? Es ist interessant, dass es funktioniert. Ausgerechnet so. Es sind diese, ich würde es halt, ich glaube, das ist so ein Beweis für mich, dass es hoffentlich bei der Kunst nicht nur darauf ankommt, wer es gemacht hat und welche, also, dass nicht darauf ankommt, wer es gemacht hat und ob man dann Kunst von Künstler trennen kann, sondern was das Ergebnis ist und was das mit den Menschen macht, die es sehen. Ich glaube, das ist das Allerwichtigste, weil so vieles in der Kunst ist von schlechten Menschen schlecht intendiert gewesen, aber bei anderen Menschen ganz komplett anders angekommen, zum Glück. Es kommt nicht immer darauf an, was der Künstler eigentlich sagen will, sondern was der Betrachter in der Kunst sieht.
Ich glaube, also bei Buffy kann ich dir konkret sagen, warum das funktioniert. Das ist nämlich nicht ein männlicher Blick auf eine Teenagerin, sondern es ist tatsächlich eine authentische Erzählung von Teenage-Ängsten. Und dann kommt es eben nicht unbedingt darauf an, dass Buffy eine Teenagerin ist, sondern es geht halt wirklich darum, dieses in einer Welt voller Unsicherheit groß werden und sich selbst finden. Und das ist halt eine universelle Geschichte. Und deshalb funktioniert das halt eben so gut. Und es hat halt eben dann eine Frau als Protagonistin. Und ich glaube, bei James Gunn jetzt Guardians of the Galaxy oder auch jetzt hier Superman, hast du halt eben spezifische, du hättest die Option, bei Lois zum Beispiel eine spezifische weibliche Erfahrung in dieser Welt zu schreiben und hast es eben nicht gemacht. Bei Guardians of the Galaxy hast du einen Schwesternkonflikt, der sehr aus einer, der fühlt sich immer nicht komplett gelebt an, sondern du hast so eine externe, so einen externen Blick da drauf. Ich finde auch zum Beispiel, was ich ganz interessant finde, ist bei Nebula und Gamora, dass ich ganz oft das Gefühl habe, ich sehe fast schon Thanos-Blick auf die beiden. Was ja auch irgendwie wieder in dieses ganze Ding reinpasst. Irgendwie so kann James Gunn wirklich Frauencharaktere schreiben, ohne dass er sich, also ohne aus seinem eigenen Erfahrungshintergrund rauszutreten. Aber ich gebe dir recht, grundsätzlich, ich glaube, wir sind wahnsinnig tief jetzt.
Wir drehen uns ein bisschen im Kreis.
Weniger, genau, es hat jetzt weniger was mit Superman zu tun. Nächste Frage. Lass uns woanders hingehen. Ja. Ist der Film eine Überkorrektur der Snyder-Ära?
Überkorrektur? Weil er halt so sehr das Gegenteil davon ist, ne? Aber ich glaube nicht, dass es eine bewusste Überkorrektur der Snyder-Ära ist. Dafür sind die zwei zu sehr Freund, was ja viele Snyder-Fanboys einfach nicht sehen wollen. Die wittern die verschiedensten Verschwörungen dahinter. Das ist so krass. Also, die haben ja zusammen neulich eine Rick and Morty-Folge gemacht. Und da haben sie, also sie haben auch zusammen eingesprochen, hintereinander in derselben Booth. Und haben da dieses Foto gemacht, das vor ein paar Wochen und Monaten schon entstanden ist. Und Leute, ich habe wirklich ohne Witze, unironisch gelesen unter dem Clip dazu, dass Menschen meinen, das klingt nicht wie Snyder. Das ist er nicht. Das klingt überhaupt nicht wie er. Und alle, hä? Natürlich ist das Snyder. Er ist halt nicht so ein super Voice-Actor. Aber natürlich ist das Snyder. Also, dass man selbst da so noch Foto-Evidence davon gibt. Und das ist absurd. Das ist absurd, als hätte er irgendwas damit zu tun. James Gunn, also ein bisschen Historie reinzubringen. James Gunn wurde angeheuert, Superman Legacy zu schreiben, als er noch Superman Legacy hieß. Da war Snyder schon raus. Man wusste noch nicht so richtig, wo man mit dem DCU hin will. Und das wäre sogar, glaube ich, noch Teil des DCEUs gewesen. Hat man Gunn damit beauftragt. Da war er ja schon im Clinch oder auseinander mit Marvel. Und das war sein Task. Und das hat sich dann daraus entwickelt, weil er so eine gute Verbindung zu Warner hat und weil The Suicide Squad zwar kein riesiger kommerzieller Erfolg war wegen der Pandemie, aber war ein Streaming-Hit und die Reviews waren auf einmal wieder gut bei einem DC-Film, das hatten sie halt schon lange nicht mehr. Und Peacemaker war ein Streaming-Hit für HBO Max und es war ein Original, es hat nicht viel gekostet, es wurde aus dem Bauch herausgeschossen, wegen irgendwas muss man ja in der Pandemie machen und es war die erfolgreichste HBO Max-Eigenproduktion, nur für Max. Und dann hat sich daraus entwickelt, dass Gunn auf einmal der DC-Chef wurde, zusammen mit Peter Safran. Das sind ja zwei, liegt da immer Wert drauf. Er ist der Writer, er ist der Kreative und Peter Safran ist der echte Produzent, der aufs Geld schaut und das Geld beschafft. Und das ist eine große Zweiteilung, die sie da haben. Also er ist nicht der neue Kevin Feige, sondern DC funktioniert doch nochmal anders. Und wenn du dann die kreative Kontrolle übernimmst, wie er es da gemacht hat, dann musst du halt auch die harten Entscheidungen treffen. Und aber alles mit Snyder war schon abgewickelt. Er hat nicht Henry Cavill rausgeschmissen. Henry Cavill hatte keinen Vertrag, als er mit Black Adam diesen Cameo hat. Den hat er nur gemacht, weil The Rock ihn gebeten hat. Er hatte aber keinen Vertrag mit Warner mehr für Superman. Der war da schon raus. Und Gunn ist leider derjenige, der ihm sagen musste, das, was ich hier mache, ist nicht für dich. Du bist ein anderer Superman, du bist es nicht. Und anscheinend hatte Henry Cavill einen anderen Eindruck, habe ich mir sagen lassen. Deswegen hat er dann seine Agents gefeuert, weil die ihm einen anderen Eindruck gegeben haben. Gunn will sich mit ihm treffen, um mit ihm Superman weiter zu planen. Sondern Gunn hat sich mit ihm getroffen, um mit ihm darüber offen zu reden, dass das nicht weitergehen wird. Und ich glaube, die zwei sind tatsächlich keine Freunde, aber auch keine Feinde. Ja, und bei Snyder ist es ähnlich. Weißt du, du hast vorhin gesagt, dass der große Durchbruch, und du hast ja recht, der große Karrieredurchbruch von James Gunn als Regisseur war ja Guardians of the Galaxy Volume 1. Und davor hatte er so einen Critical Acclaimed Hit mit Super, aber totaler Flop am Box Office. Ja. Ein billiger Independent-Film, der auch noch gefloppt ist. Also er dachte eigentlich, seine Karriere als Regisseur ist vorbei. Er hat schon ein Videospiel gemacht, Speaking of Male Gaze, schaut euch mal Lollipop Chainsaw Massacre an, was er geschrieben hat. Dann fällst du aus allen Wolken, was sein Mailcase angeht. Aber egal. Er hat schon damit abgehakt, dass es vorbei ist. Und dann hat Marvel sich mit ihm getroffen und ihm vorgeschlagen, ob er gar nichts machen will. Und er konnte sich das erst nicht vorstellen, hat das, als er im Stau stand mit dem Auto auf dem Heimweg, ist ihm die Idee gekommen, wie er Rocket Raccoon gestalten könnte. Also was Rocket Raccoon als Arc antreibt. Und darauf basiert der komplette Film. Und erst Guardians of the Galaxy Volume 3 löst das auf. So, sorry, ich schweife so aus. Aber worauf ich eigentlich hinaus will, das war sein Durchbruch als Regisseur. Sein Durchbruch als Writer war ja Scooby-Doo. Eine Auftragsarbeit mit einem terrible Drehbuch und er hat das dann zu einer Comedy gemacht, die ein Hit wurde. Und das Interessante ist, er ist bis heute, glaube ich, der einzige Autor in Hollywood, der 2 Wochen hintereinander einen Nummer-1-Film ins Kino gebracht hat. Der eine war Scooby-Doo und weißt du noch, was der andere war?
Nee.
Dawn of the Dead, das Remake von Zack Snyder. Das hat er für Zack Snyder geschrieben. Und seitdem sind die zwei Freunde. Die haben sich beide, das war der Beginn der Karriere von Zack Snyder, das war der richtige Beginn von der Karriere von James Gunn. Und das ist so wichtig, damit reinfließen zu lassen, auch wenn er jetzt der Typ ist, der Guardians gemacht hat, der Suicide Squad gemacht hat, der Chef von Warner jetzt ist und jetzt Superman gemacht hat. Er selber identifiziert sich als nichts mehr als Writer. Und das ist mir richtig klar geworden, als ich Creature Commandos gesehen habe. Kleiner Tipp von mir, das könnt ihr auf YouTube schauen, die komplette erste Staffel, 7 Folgen, ganz legal, auf dem YouTube-Channel von HBO Max gibt's als Promo-Aktion für Superman das erste echte Produkt im DCU, nämlich Creature Commandos, ein Spin-Off von The Suicide Squad und Peacemaker. Es ist ein Spin-Off davon. Deswegen frage ich mich auch, wie sehr ist das jetzt eine Welt oder nicht? Angeblich soll das Peacemaker Staffel 2 auflösen. Aber in dieser Serie gibt es ein Intro, in der jede Figur mal kurz reinläuft, wie in den 90ern in den Cartoons, und du siehst den Namen und den Schauspieler, ne? Sean Gunn spricht G.I. Robot und Weasel und Frank Grillo, der auch ein Superman, Rick Flagg Senior spielt halt den und so weiter und so fort. Und dann kommt ganz am Ende auf einmal ein Typ mit weißen Haaren und einem Laptop, einem MacBook, und er tippt und lehnt sich so zurück. Und dann steht da, created by James Gunn. Und dann wird das created verschwindet und dann steht da nur noch, written by James Gunn. Ich glaube, das ist echt wichtig bei ihm zu wissen, dass er sich hauptsächlich als Writer sieht. Und ich habe auch im Zuge dieser Pressetour zum ersten Mal von ihm gehört, das fand ich super interessant, dass er sich vornimmt, jeden Tag 5 Seiten zu schreiben. Das ist einfach sein Leben. Er ist ein Writer und er hat sich ein ganz einfaches Ziel gesetzt, ich schreibe jeden Tag 5 Seiten, komme was wolle, auch im Urlaub. Und wenn ich mal 1 oder 2 Seiten nur schreibe, dann schreibe ich am nächsten Tag die 3 mehr. Der Durchschnitt ist 3 Seiten. Er zwingt sich, und weil er dieses einfache Zwingen hat, und weil du kennst es noch mehr als ich, die Schreibblockade, und es ist schrecklich als Writer davor zu sitzen. Du hast mir schon gute Tipps gegeben, wie man besser schreibt und auch konsistenter schreibt. Und das ist das, was ihn antreibt. Deswegen ist sowas wie Peacemaker entstanden, weil ihm eine Pandemie langweilig war. Er hat halt 5 Seiten am Tag geschrieben und nach 2 Wochen hast du auf einmal Peacemaker, die komplette Serie. So, und das treibt ihn an. Und worauf wollte ich eigentlich hinaus? Was war deine Frage?
Das ist so ein bewährter Autorentipp tatsächlich. Das hat mein Professor Michael Gutmann mir auch irgendwie immer so mitgegeben, ne? So dieses jeden Tag schreiben. Daher stammt ja auch so dieses ganze Konzept irgendwie mit den Morning Pages, ne, wo man sagt, okay, ich stelle jetzt einen Timer und ich darf den Stift nicht absetzen und wenn es ganz hart läuft, dann schreibe ich jetzt 10 Minuten lang die ganze Zeit nur, ich erinnere mich, ich erinnere mich, ich erinnere mich und es kommt halt sonst nichts. Ja, ich glaube, das ist halt, also ich finde es auch total wichtig, so dieses, das innere Faultier und so den inneren Zensor zu überlisten, indem man halt einfach sagt, okay, ich schreibe no matter what 5 Seiten und wenn sie scheiße sind, sind sie halt scheiße. Dann schmeiße ich sie halt am nächsten Tag weg, ist auch okay. Naja, die große Frage ist für mich noch so ein bisschen, wenn ich jetzt mal so drüber nachdenke, ne, so dieses, was wir vorher bei Snyder gesehen haben, hat sich ja wahnsinnig ernst genommen. Und ich finde.
Ach so, Snyder. Ja, stimmt.
Ja, wir waren eigentlich da.
Entschuldigung. Ja. Der ist kein Writer, ne?
Also, nee.
Das ist der große Unterschied.
Und ich finde, also was mir jetzt zum Beispiel, also das ist, finde ich, auch so ein bisschen eine polemische Frage irgendwie, weil was mir gestern im Kino zum Beispiel aufgefallen ist, dass ich David Cronenworth.
Ich will immer Cronenworth sagen und ich weiß nicht warum. Ich glaube, weil ich Cronenberg und das W und so irgendwie zusammenbringe. Ich brauchte ein bisschen.
Ja. Pass auf, ich sag jetzt was ziemlich Kontroverses. Für mich ist der mehr Superman als Henry Cavill.
Ja, logisch.
Weil ich finde, Henry Cavill als Superman hat für mich immer nicht so hundertprozentig, also einerseits voll auf die 12 funktioniert, aber auf der anderen Seite, er nimmt sich halt wahnsinnig ernst als Superman, ne? Und das ist ja auch sowas, was bei Henry Cavill ja auch immer so ein bisschen durch scheint. Der ist halt hundertprozentig committed und ich finde jetzt eben bei Cronenworth hast du so ein bisschen diese Situation, dass man so ein leichtes, ist jetzt nicht mal Selbstironie in dem Sinne, sondern das ist einfach so ein bisschen so ein Schritt zurücktreten und nochmal so über das Gesamte irgendwie zu schauen und eine Leichtigkeit da reinzubringen. Und das fand ich zum Beispiel total cool, weil das trägt einen Film dann natürlich ganz anders nochmal. Und wir haben ja letztens auch irgendwie über hier Postmoderne und Postpostmoderne und so weiter gesprochen. auch nochmal so drüber nachgedacht, okay, wo fällt denn der Film jetzt auf diesem Spektrum irgendwie so rein? Und ich sehe ihn tatsächlich so ein bisschen als Postpostmoderne, ne? Also so ein bisschen wie das klassische Everything, Everywhere, All at Once, Everywhere, Everything so rum. Wo man halt eben so diese Ernsthaftigkeit der Moderne mit dem Zynismus der Postmoderne mixt und sagt, okay, ich spiele da so einen leichtfüßigen Tanz irgendwie dazwischen diesen Ebenen. Das ist hier schon irgendwie auch ein bisschen Eskapismus, aber gleichzeitig ist es auch gesellschaftskritisch. Ich spiele mir zu verschiedenen Themen, die in der Gesellschaft im Moment gerade irgendwie super relevant sind. Also wenn wir jetzt zum Beispiel in dem Film irgendwie von der Kriegssituation sprechen, irgendwie, wie geht der Film damit dann eben um? Welche Sehnsüchte werden auch in dem Film bedient? Fand ich auch ganz interessant, irgendwie nochmal so drüber nachzudenken, was davon wird hinterfragt und was nicht. Das ist jetzt eine ganz lange Frage für dich. Nimm das mal alles irgendwie und überleg dir, ist das tatsächlich, hat der Film mehr Tiefe, als wir ihm zuschreiben? Ist die Frage?
Ich finde, die Tiefe, die er hat, ist halt so plakativ offensichtlich, dass es halt als nicht tief wahrgenommen wird. Aber ich finde, der Film geht tief bei mir rein. Also jetzt auch, wenn du sagst, dass Cronenworth der bessere Superman ist. Wie du sagst, Henry Cavill war für Zack Snyders Superman und Man of Steel, also für diese Welt, der perfekte Superman. Ich liebe Henry Cavill in der Rolle für diese Filme, weil die sind so unglaublich bedeutungsschwanger und nehmen sich so ernst, sagen gleichzeitig sehr wenig aus, muss man dazu sagen.
Ja.
Und er spielt das halt. Er steht da so lakonisch da. Der Mantel wegt CGI-mäßig, der Umhang, während die Atomexplosion hinter ihm ist und so weiter. Es ist perfekt für das. Wenn er dann so bedeutungsschwanger nach unten schaut, wenn man sieht, wie dieses Gewicht der Welt auf Henry Cavill Superman liegt, ja. Nur, was ist dieses Gewicht der Welt? Wenn es am Ende CGI Darkseid ist, dann weiß ich nicht, ob es das jetzt wirklich war. So. Und Corin's Wett geht ja voll zurück zu dem Superman, dem ich mich nie annähern konnte, nämlich dieser super optimistische. Dieser super optimistische, der den nichts erschüttert in seinem Glauben. Nichts. Selbst wenn er mal so eine Existenzkrise hat, being kind, das wird er sich nie nehmen lassen. Da gibt's keine Alternative dazu. Und das finde ich so mitreißend. Deswegen habe ich ja Ted Lasso erwähnt, weil das ist der netteste Typ auf der ganzen Welt und der hat auch seine Probleme. Aber wie er auf die Welt wirkt und was er mit der Welt macht, bleibt immer gleich. Es gibt so diesen einen kleinen Ausreißer, an dem er zu einem seiner Mitarbeiter richtig fies ist. Und die reden ein Jahr lang nicht mehr unter vier Augen miteinander und dann wird dieser Mitarbeiter langsam zu einem Bösewicht. So gesehen, weil er von dieser Kindness nicht nur so betroffen war wie alle anderen, aber Ted Lasso bleibt unerschütterlich, der ist eine Konstante und er inspiriert die Welt um sich herum. Und so ist es bei Superman, der inspiriert die Welt um sich herum. Und ich habe wirklich das Gefühl, dass es funktioniert. Also ich habe das Glück gehabt, ihn nicht in Berlin gesehen zu haben. Weil das ist ein bisschen Teil auch der Wahrheit. Und ich weiß nicht, wo es herkommt, aber es ist ein Fakt. Fast alle schlechten Reviews aus Deutschland kommen aus Berlin. Mhm. Die waren in Berlin, die waren in der gleichen Presseaufführung. Du warst jetzt nicht in dieser Presseaufführung. Ich weiß nicht, was mit eurer Stadt ist, aber sie zieht die Menschen runter und ihr kommt nicht da raus. Ich meine, es ist klar, dass Superman mit seinem American Way of Life und so, dass das ein amerikanisches Thema ist. Dass der Amerika besser funktioniert als im Rest der Welt. Das ist alles klar. The Big Blue ist halt so auch Teil dieser amerikanischen Lüge, wenn man so will. Das verstehe ich alles. Superman ist nicht das große Thema für alle anderen, vor allem nicht für Deutsche. Irgendwie, uns ist das suspekt. Der Typ, der immer grinst, für dem alles besser ist, der nicht hart arbeiten muss, das kann doch nicht sein. So, ne? Das ist nicht unser Held. Und trotzdem habe ich das Gefühl, dass im Rest der Welt und auch im Rest von Deutschland, auch in Münchner Presseverführung, die Stimmung war so gut. Es war so euphorisch. Ich war der Grießkram in der Presseverführung. Ich saß da so, Exposition Dump. Ah, die Linse ist wie durch einen Türspion gefilmt. Ich hasse das. Das ist so, und wie du sagst, ne, das ist so komprimiert und die Charaktere werden nicht richtig ausgeschrieben und es ist super plot-convenient. Mein Gott, hab ich oft mit den Augen gerollt. Und neben mir hatte eine Kollegin die Zeit ihres Lebens. Die ist bei jedem Gag mitgegangen, die ist großer Superman-Fan. Die war höchstens nervös, dass der Film für sie nicht delivered. Und die läuft seit Tagen nur noch in Superman-Kram rum und postet wieder überall auf Social. Liebe Kollegin Franzi, Grüße gehen raus. You're inspiring. Also es ist wirklich, sie hat mich angesteckt mit dieser positiven Energie. Und ich war dann ein zweites Mal im Kino. Ich habe so ein Community-Screening gemacht, so ein Nerd-Kultur-Community-Screening in einem schönen Kino in der Astor Film Lounge. Die kennst du bestimmt auch noch. Mhm, das ist ja. Eines der Premium-Kinos in München, eines der schönsten Kinos in München. Das Schönste, definitiv. Und ich hatte einen vollen Saal voller Leute, die Bock hatten. Und ich hatte schon im Vorgespräch gesagt, ich bin gespannt, wie ihr darauf reagiert, weil in Deutschland ist er sehr divisive. Er ist generell sehr divisive. Entweder du liebst oder du hasst ihn. So dazwischen gibt's nicht so viel. Selbst dann lehnst du dich, wenn du irgendwo in der Mitte bist, eindeutig in eine Richtung. So. Und ich war gespannt. 95% war es ja auf Rotten Tomatoes zu dem Zeitpunkt. Es hat eine einzige Person gesagt, dass sie ihn hasst. Eine einzige. Alle anderen im Kinosaal waren Hand hoch, ja, war super geil. Und dann habe ich wirklich, das war ziemlich überrascht. Das hat mich wirklich überrascht. Ich habe das nicht gedacht bei diesem Film, weil ich gebe dir ja in allem recht, was du bisher gesagt hast. Ne? Ich gebe dir in allem recht. Und ich habe noch ein paar Punkte draufgesetzt auf diesen Kackhaufen. Und trotzdem gehe ich da raus und denke so, what the fuck, war das cool, das mit den Leuten zu sehen. Und ich war richtig inspiriert
davon. Ich finde es so interessant, dass du das so sagst, weil bei mir ist es tatsächlich so, ich hasse den Film nicht, ich liebe den Film nicht. Der Film ist für mich eher so Meh. Mhm. Also es ist wirklich, ich bin wirklich dazwischen. Ich sehe die positiven Sachen in dem Film.
Aber Meh ist doch eindeutig in eine Sache gelehnt.
Nee, ist es nicht. Also für mich, das ist für mich tatsächlich so wahrscheinlich, also ich habe Letterboxd noch nicht gemacht, aber für mich ist es 2,5, 3. Das ist so, es ist, ich sehe die positiven Sachen, ich sehe die negativen Sachen. Ich fand einige Set-Pieces, die in dem Film waren, haben für mich echt gut funktioniert. Andere haben für mich nicht so gut funktioniert. Wie gesagt, ich konnte Nicholas Holt-Darstellung extrem viel abgewinnen. Alle Szenen mit ihm waren völlig drüber und trotzdem war es total gut. Ich mochte David Corenswert in dieser Rolle total gerne und trotzdem war es halt jetzt nicht irgendwie eine 5 von 5 oder auch eine 4 von 5. Deshalb, also ich weiß nicht, ob das so stimmt und ich möchte auch noch kurz mein Gewicht reinschmeißen, so für Berlin. Ich weiß nicht. Also ich glaube, Berlin hat viele Probleme. Ich weiß nicht, ob dazu gehört, dass wir absolute Superman-Hasser sind.
Ich sag nicht, dass alle Hasser sind. Ich kenne ja Leute, die in Berlin das gesehen haben, die sind Fans von Superman und deswegen so enttäuscht. Ne? Also wie gesagt, mein Podcast
war. Ich weiß auch nicht, was bei der PV war. Ich weiß nicht, was also bei der PV war.
Ich weiß von Leuten, mit denen ich telefoniert habe, da war Totenstille, es wurde über keinen Gag gemacht.
Aber das war gestern im Kino auch so. Ich war ja gestern im IMAX.
Ja. Ich habe den jetzt schon zweimal im Kino gesehen. Es wurde gekichert, es wurde gelacht. Es gab Szenenapplaus. Wie oft habt ihr das denn im Kino, dass ihr Szenenapplaus gibt? Also wirklich, I don't get it. Ich weiß nicht, was mit euch los ist, was euch so runterzieht in Berlin. Vielleicht sind es die öffentlichen Verkehrsmittel. Vielleicht sind es die Möbel auf der Straße. Ich weiß es nicht.
Ich glaube, vielleicht ist es tatsächlich, ich würde da noch einen Schritt weitergehen. Eventuell ist es so, wenn man über die politische Perspektive des Films nachdenkt, wird es natürlich schwierig. Kann sein, dass das irgendwie mit reinspielt. Wir sind hier halt näher am Bundestag, deshalb sind wir ja alle ein bisschen politischer. Weil, wenn ich jetzt irgendwie nochmal so drüber nachdenke, irgendwie, ne, also auch das, was eigentlich das ganze Konzept, auf das eben The Boys ja irgendwie auch basiert, so dieses, du hast einen Superman, der halt theoretisch alle Konflikte, die in dieser Welt lösen könnte, muss er das wirklich machen? Und vor allen Dingen, also jetzt auch irgendwie, was du ja vorher schon gemeint hattest, irgendwie dieses der Ausblick, den dieser Film gibt oder auch wo dieser Film dann irgendwie so landet, versuche jetzt nicht zu spoilern, ist es tatsächlich unkontrovers, weil für mich ist es nämlich nicht und ich finde zum Beispiel, dass da Marvel interessanterweise mit Civil War eine interessantere Perspektive nochmal aufgemacht hat im Sinne von, was dürfen denn eigentlich irgendwie Superhelden? Stehen sie über dem Gesetz? Sind sie wirklich eine politische Instanz? Müsste eigentlich Superman einen Platz bei den United Nations haben, irgendwie als einzelne, als einzelner irgendwie Gedanken und Thought Leader sozusagen. Und ich finde, das ist halt was bei dem Film natürlich irgendwie so ein bisschen mitschwingt, gerade in dem Kontext, in dem wir im Moment gerade uns in der weltweiten Situation halt einfach irgendwie befinden. Und ich kann mir vorstellen, dass das einfach auch eine Rolle spielt für Menschen.
Ich glaube, ich habe auch schon öfter gehört, dass es den Leuten zu bequem war. Aber da, was für eine Art von Film reden wir halt? Weil das ist halt so, wie gesagt, ich war der Kriegskram. In der ganzen Mischerpressewoche war ich, glaube ich, der fucking Kriegskram von allen. Und ich sitze jetzt hier an einem fucking Superman-Shirt, das ich mir vor ein paar Tagen erst gekauft habe. Ich gehe auf ein Screening. Ich habe wieder Lust, ein Superman-Shirt zu haben, weil ich hatte das letzte, das ist halt komplett weg, durch. Und dann habe ich gedacht so, okay, ich kaufe mir eins. War sogar am Prime Day, war super günstig. Also habe ich das so schnell geholt und bin super happy damit. So, und worauf ich hinaus will, ist, welche Wirkung hat das auf die Leute und warum? Weil ich bin da rausgegangen und ich habe einfach gemerkt, so kriegsgrämig war, ich war voll bei dir, so in der Mitte irgendwo, ne? Und habe gemerkt, so nein, ich gehe mit so einem Glücksgefühl raus, ich gehe mit Punkrock raus, ich hab Bock und ich gehe aus der Toilette raus, aus dem Kino raus und sehe lauter glückliche Gesichter. Also wirklich, ich war so, also, nee, eigentlich war es ziemlich geil. Ich musste es zulassen. Ich musste es ein bisschen zulassen. Zwei Sachen, die mir geholfen haben. Das eine ist, ich habe beim Film gucken, habe ich irgendwann gemerkt für mich, das ist halt Invincible. So, auf mehreren Ebenen ist es in die Story von Invincible, es ist die Welt von Invincible, es ist eine etablierte Welt, in die du nur reingeworfen wirst und du hast nur so ein ganz kleines Zeitfenster, dass du reinschaust, ein Schlüsselloch und das ist halt einerseits unbefriedigend, andererseits total voller Möglichkeiten. So, ne? Und ich habe dieses dann endlich zulassen können. Und das andere ist wirklich so eine leichte kindliche Naivität. Weil du hast auch recht mit der politischen Dimension und so, das kann man richtig ausdiskutieren. Ich finde da übrigens Civil War auch extrem inkonsequent, weil wenn das alles mit einer Schulhofschlägerei lösbar ist, in dem niemandem was passiert, keiner hat Befallhöhe, nur Robohose, alles ist in Ordnung. Und am nächsten Film rufen sie sich an, ist auch alles in Ordnung. Deswegen hat das ja leider weniger Gravitas, als der Film vorgibt. Deswegen, das hasse ich an Civil War, obwohl ich den gut finde. Und hier ist es eigentlich ähnlich, Aber es ist aber auch nicht Watchmen, wo man das jetzt bis zum Ende durchdiskutieren und ausexerzieren muss. Du hast halt nur dieses Schlüsselloch. Und ich habe erst danach auch so eine gewisse kindliche Naivität zugelassen. Also während dem Film hier und da habe ich gemerkt, okay, es ist bunt, es ist, ich lasse es ein bisschen mehr zu. Aber erst im Nachgang habe ich gemerkt, ist es nicht eigentlich auch einfach ein Kinderfilm? Es gibt genau 2 Tode in diesem Film. Einer davon ist schrecklich, den muss man moderieren. Deswegen ist der Film ab 12 wahrscheinlich. Aber wenn der nicht wäre, wären wir bei einem ab 6 Film eigentlich schon. Weil mich hat jemand auf Instagram gefragt, ist das was für mich und meinen 7-jährigen Sohn? Und da habe ich gedacht, what the fuck? Ich habe nie drüber nachgedacht, ob das. Ich bin nicht in den Film gegangen. Ich war so gepromptet von Snyder. Ich bin nicht in den Film gegangen, um drüber nachzudenken, wie alt kann ein Kind sein, um den zu gucken. 7 ist schon sehr früh. Das kommt auf das Kind an. Man müsste einen der Tote super moderieren. Aber ich glaube, wenn das Kind weiß, wer Superman ist, wenn es bestimmte Dinge in Superman sieht, dann ist das möglich. 12 ist auf jeden Fall, mit 12 habe ich schon Pulp Fiction gesehen, also es kommt wirklich aufs Kind an. Aber ich glaube schon deutlich früher. Das ist ein super kinderfreundlicher Film und ich habe mir auch schon das Okay geholt, den mit meinem Neffen zu gucken. So, und ich habe für meinen Neffen schon ein Superman-Shirt bestellt. Und ich freue mich, ihn darin einzuwickeln, wie Kal-El sein Baby. Und weißt du, an dem Tag des Community-Screenings, ich bin jetzt mal ein bisschen privat, bin ich auf den Geburtstag gegangen von einem gemeinsamen Freund von uns, der ihn in München gefeiert hat. Das kann ich ruhig sagen, weil er hier arbeitet, Adrian. Er hat eine wunderschöne, tolle Party gemacht. In einem Club. Er hat einen ganzen Club dafür gehabt, weil er auch so viele Freunde hat, die in dem Club arbeiten, so viele Freunde hat, die da extra hergekommen sind und so. Und ich komme dahin relativ spät und hatte noch das Shirt an. Und der Türsteher guckt mich an und ich hatte die Jacke so zu, ne? Du hast es nur so oben rausgucken sehen. Ich guck mich an, ist das ein Superman-Shirt? Geil. Da bin ich reingelassen. Und es war halt der fucking Türsteher. Und ich habe noch mal gemerkt, wie also, ich weiß auch nicht, das ist ja das 0815 Superhelden-Symbol, das es überhaupt gibt auf dieser Welt. Aber es ist trotzdem das bekannteste Superhelden-Symbol. Danach kommt halt Batman noch. Aber Superman, ich hatte wirklich das Gefühl, es inspiriert wieder Menschen. Meine ganze Social Bubble ist voll mit Superman und Musik, mit Iggy Pop, mit Punkrock. Weißt du, Ich habe so viel positive Energie, die ich gerade von überall her kriege, sei es im Bekanntenkreis oder im Internet oder halt wirklich, wenn ich nur auf die Straße gehe mit einem fucking Superhelden-Shirt. Ich habe eine unglaublich kindliche Vorfreude, den zum dritten Mal im Kino zu sehen, dann aber mit meinem Neffen. So als ersten Superheldenfilm, den er mal im Kino gucken kann. Weil er guckt schon Superheldenkram, aber es ist halt hauptsächlich Zeichentrick und es ist hauptsächlich so auf Disney Plus und so. Es ist noch nicht. Er ist noch nicht im Kino angekommen, weil ich dachte, welchen Marvel-Film würdest du ihm denn zeigen? So, die sind alle zu hart so für ihn. Aber bei Superman hatte ich zum ersten Mal das Gefühl, das ist ein mainstreamiger Superheldenfilm, der extrem kindergeeignet ist.
Und ist halt purer Eskapismus, ne?
Purer Eskapismus, aber auch so inspiring und schön und klar, es sind so viele Metathemen da drin, die wird das Kind nie verstehen in den nächsten Jahren. Das kommt alles noch. Aber es ist so naiv. Also James Gunn hat seinen Zynismus extrem zurückgeschraubt. Die Welt um Superman herum ist zynisch und Superman macht sie mit seiner Freundlichkeit und seinem Optimismus, der Hoffnung, macht er diese Welt besser in diesem Film. Und das finde ich einfach, das ist so schön. Und ich kann mir das irgendwie von niemandem nehmen lassen. Plus, ich habe jetzt so oft gehört, ich wäre echt gespannt, wo dann die Münze bei dir irgendwann hinfällt. Dass da beim zweiten Mal gucken, wenn man weiß, was man da wirklich kriegt, so viel besser ist. Und ich kann das auch nur bestätigen. Ich habe beim zweiten Mal gucken, konnte ich mich noch mehr drauf einlassen. Ich habe beim zweiten Mal gucken, es gibt eine Szene mit Jonathan Kent, die man auch im Trailer angerissen sieht. Ich habe Rotz und Wasser geheult. Beim zweiten Mal. Nicht beim ersten Mal. Ich weiß nicht, beim ersten Mal war ich noch im Kritikermodus und muss man den Lore ändern. Und beim zweiten Gucken war ich all in. Da war ich Full Herr der Ringe-Modus, wenn die Hobbits sich nicht hinknien sollen, sondern alle anderen sich hinknien. Da war ich voll in dem Modus. Und es ist geflossen, sag ich dir. Und ich konnte den Film nicht mehr richtig sehen. Und wenn ich auch nur drüber nachdenke, ist es wieder so. Ich freue mich schon, den drittes Mal zu gucken. Also ich bin wirklich komplett auf der anderen Seite. Ich bin so sold. Und ich habe wirklich schon lange keinen Film mehr gesehen, mit dem ich so viele Probleme habe, den ich aber so liebe. Also krass.
Ich muss sagen, also ich glaube, wir müssen auch langsam mal zum Ende kommen, weil wir jetzt sehr, sehr viel schon irgendwie über den Film gesprochen haben. Am Ende des Tages liegt es an allen euch da draußen, wie ihr diesen Film sehen werdet. Schreibt es doch mal in die Kommentare. Bin sehr gespannt, ob das auch wirklich irgendwie so Nord-Süd-Gefälle irgendwie gibt. Schreibt doch mal dazu, von wo ihr seid.
Ja, das ist aber echt so. Was ist mit Berlin los? Oder bitte eure Theorien würde mich interessieren. Es gab eine Theorie, die ich gehört habe. Das kann ich, glaube ich, erzählen. Es gab eine Theorie, die ich gehört habe, die vielleicht totaler Bullshit ist. Der Film wurde ja in OV gezeigt in der Pressevorführung, wie man es halt kennt, ne? Und hast du ihn in OV oder in Deutsch gesehen gestern?
In OV.
In OV. Es klingt absurd und es ist vielleicht auch einfach falsch, aber in München war der Film mit Untertitel und in allen anderen Städten nicht in der Pressevorführung. Mhm. Und mich wurde wirklich von Kollegen gefragt, was in der einen oder anderen Szene gesagt wurde. Jetzt weiß ich natürlich, du bist unfassbar gut mit deinem Englisch. Also ich gehe eigentlich davon aus, dass du alles verstanden hast. Ich hatte aber auch schon in der Diskussion mit Native-Speakern, dass sie manche Sachen falsch verstanden haben. Das ist für die wirklich untergegangen. Und es klingt jetzt absurd, schlechte Kritiken darauf, ich hasse das eigentlich, wenn Leute Sachen darauf abschieben, du hast es nur nicht verstanden. Sowas finde ich immer eine absolute Frechheit, gerade bei Filmen, die auch so offensichtlich sind. Aber in dem Fall glaube ich, dass es möglich ist, dass so viele Sachen akustisch verloren gegangen sind. Und zwar auch nur im Kleinen. Und wenn es nur Wortspiele sind und Gags, die meisten Gags, die der Film hat, passieren zwischen den Wörtern. Und wenn ich mir eine Berliner Presseverführung vorstelle, es nur vorstelle, es ist nur meine Imagination, dass da ganz viele Leute sitzen und die Witze gar nicht mitkriegen. Und das, dann die Dialoge, also das zieht die Dialoge komplett runter. Weil ich finde ja auch, dass die nicht perfekt sind. Die haben zu viel Exposition Dump und alles. Wenn dann noch der Witz verloren geht, dann hast du echt ein Problem. Dann sitzen alle da und schweigen. Ich sag nicht, dass du es nicht verstanden hast. Und ich sag auch nicht, dass XY es nicht verstanden hat. Das ist wirklich, wie gesagt, das ist billig, die Ausrede. Aber ich glaube, es kann dazu führen, dass die Grundstimmung runtergezogen wurde. Und ich werde jetzt auch beim dritten Mal in Deutsch sehen. Ich habe jetzt zweimal gesehen in Englisch mit Untertitel. Ich habe das dann für mein Community-Screening wegen diesem Feedback, dass Sachen nicht verstanden wurden, geändert und habe das mit Untertitel gemacht. Und werde den jetzt beim dritten Mal in Deutsch schauen und bin gespannt, wie die deutsche Synchro einfach ist.
Ich finde das ganz interessant, weil ich glaube, das stimmt. Da ist immer irgendwie was dran. Also bei mir gab es Untertitel. Aber es ist, finde ich, sowieso, wir gehen da in die Richtung irgendwie, wo wir tatsächlich irgendwie so diese Authentizität der Filme auch darüber geliefert bekommen, dass halt viele Sachen irgendwie nicht mehr richtig betont werden, sondern dass man halt in so ein Nuscheln gerät, weil es halt authentischer ist, weil Menschen halt einfach nicht eben ganz klar immer sprechen. Und ich kann mir da vorstellen, also gerade, also ich kann, also ich sehe das ja irgendwie auch bei meinen Kolleginnen, die dann halt irgendwie aus England irgendwie Native Speaker sind, auch die kriegen nicht immer alles mit. Also das, was du schon gesagt hast, kann ich komplett echoen, ne? Also dass du halt wirklich, also ich kenne auch super viele Leute, die Native Speaker sind und beispielsweise irgendwie bei Streamingdiensten trotzdem immer noch die englischen Untertitel. Also bei mir ist es auch so, ich habe die
Untertitel. Das ist normal geworden, ne? Das habe ich auch gehört. Normal. Ich dachte, das bin nur ich als nicht Native Speaker, aber nee, Native Speaker machen das mittlerweile.
Ja, weil du halt eben genau, also da gibt es tatsächlich auch ein oder zwei richtig gute Videos auf YouTube zu, die das nochmal genauer irgendwie analysieren und tatsächlich sagen, okay, das liegt halt einfach daran, ne, warum es mittlerweile irgendwie zum guten Ton gehört, dass man halt nicht mehr alles versteht. Und das müssen natürlich dann aber auch Drehbuchautorinnen dann eben wissen, ne, dass halt bestimmte Sachen natürlich im Kontext irgendwie nur verstanden werden können. Ja. Weil die Filmtechnik halt einfach in die Richtung geht, dass man das eben nicht immer unbedingt irgendwie für alle hörbar machen möchte. Das ist dann halt, also ich kann mir vorstellen, dass das total irgendwie nochmal einen Einfluss drauf genommen hat. Also wie gesagt, bei mir war es jetzt eben auch, also hatte weniger was damit zu tun.
Ja,
Aber
Theorie für euch da draußen, ne? Also schreibt gerne mal rein, wenn ihr den OV gesehen habt ohne Untertitel, wie es euch da gegangen ist, ob da auch der Saal dann eher still war oder nicht, keine Ahnung. Ich meine, es kommt ja auch oft dazu, wenn du OV-Filme siehst ohne Untertitel, da sitzen ja viele Native Speaker drin. Also es ist ja nicht so, als würden die, also Muttersprachler, die müssten das ja auch eigentlich alles verstehen.
Gerade in Berlin.
Aber ich hatte mit einem Muttersprachler die Diskussion darüber, was mit ein Cameo am Ende ist und ob das mit roter Sonne zu tun hat oder nicht. Mhm. Und der Muttersprachler hat das falsch verstanden, die Stelle. Also komplett falsch. Und es ist wirklich, und der ist Muttersprachler. Und ich denke, okay, dann carried away und man hat dann noch so ein Lore im Kopf und dann kommt das alles zusammen. Ja. Darf ich noch eine letzte Frage stellen, bevor ich glaube, das ist eigentlich mit die wichtigste jetzt nach dem Film. Hast du denn Hoffnung für das DCU danach? Weil du hast einen kleinen Ausblick gekriegt, wie das DCU aussehen könnte. Du weißt aber auch, also man muss echt dazu sagen, Peacemaker, The Suicide Squad, Creature Commandos, auch wenn zwei von diesen drei Dingern offiziell nicht im DCU sind, sie fühlen sich jetzt schon so an, weil sie erwähnt werden, weil es Verknüpfung geben soll. Wie siehst du jetzt das DCU? Gehst du jetzt mit Hoffnung rein und sagst, ey, geil, David Cronenberg ist ja der Superman vielleicht sogar auch für dich. Bist du mehr von dem sehen, nur mit besser geschriebenen Frauenrollen? Oder bist du jetzt erstmal so ein bisschen, gucken wir mal, ich will dir keine Antwort in den Mund legen, sag du.
Ich glaube, dass das eine erfolgreiche Version werden kann. Ich glaube, dass es zu vielen Menschen sprechen wird. Ich glaube, es wird nicht komplett meins sein, weil ich bin halt einfach. Also, wenn wir schon über nicht gut geschriebene Frauencharaktere sprechen, es gibt ja Szenarien, in denen ich das total okay finde, Looking at You, Christopher Nolan. Und für mich ist halt zum Beispiel, das ist halt genau diese stimmt, Geschichte. Ja. Ne? Christopher Nolans Batman ist für mich das, was ich sehen will. Da bin ich dabei. Und das nimmt sich auch ernst. Und das ist aber natürlich, also es ist halt einfach so etwas mit Charaktertiefe zu tun, das hat was mit Dramatik zu tun und da bin ich halt dabei, da bin ich immer mehr abgeholt. Ich mag halt diese Guardians of the Galaxy Humorschiene, die finde ich ganz cool manchmal, aber ist jetzt nicht so, dass ich da absolut abgeholt bin mit und absolut am Fangirlen bin. Deshalb glaube ich, dass dieses, dass es genau in die Richtung geht, dass ich mir die Filme angucken werde, dass ich meinen Spaß damit haben werde, aber das ist jetzt nicht irgendwie für mich die großen Fan-Momente gibt. Beantwortet das deine Frage?
Also du gibst dem DCU eine Chance.
Ich gebe dem DCU eine Chance,
aber noch bist du nicht komplett davon ab. Ich glaube, was mir halt ein kleiner Cameo gegen Ende auch gezeigt hat, ist, dass alles, was noch im DCU kommen könnte, auch sehr anders ist als Superman.
Ja, das glaube ich auch.
Dank Peacemaker weiß man ja auch, man ist ja auch von James Gunn, das kommt nächsten Monat im August. Das wird so einen anderen Ton als Superman haben. Ja. Das ist ja James Gunn sehr wichtig und das finde ich sehr erfrischend, dass nicht alles einen Ton haben muss, der einheitlich ist im DCU. Das DCU wird dadurch glänzen, ist zumindest seine Idee, dass sich jeder Film, jede Property, jede Serie, jedes Spiel, das dazu gehört, sich anders anfühlen darf.
Das ist ein interessantes Konzept. Mal gucken, ob das ob das aufgeht, weil Marvel geht ja gerade wieder in die andere Richtung. Das war ja genau das, was Marvel wollte und was ja nicht funktioniert hat.
Ja, ich meine, ganz am Anfang nicht. Ich glaube, sie haben sich jetzt ein bisschen ausprobiert. Also jetzt nach Endgame, ich glaube, bis Endgame war das schon sehr eine Linie, was die Tonalität angeht.
Ja, genau.
Natürlich
aber jetzt in den letzten Phasen.
Genau. In der letzten Phase haben sie jetzt viel rumexperimentiert, viel Scheiß an die Wand geworfen, gucken, was kleben geblieben ist. Also nicht, was Scheiß ist, einfach weil, was bleibt kleben. So. Und einiges auf jeden Fall gut, einiges besser, vieles kam nicht gut an. Und Marvel muss sich jetzt nochmal neu erfinden und versuchen, mal einen eigenen Ton zu finden, der auf Secret Wars hinausläuft. Und hier ist es so beim DCU, steht jetzt schon fest, Clayface und Swamp Thing, beide kriegen eigene Filme, beide sind Horrorfilme. Crazy. Und ich würde sogar behaupten, den kleinen Ausblick, den wir gekriegt haben, zeigt so in Richtung Buddy-Movie-Comedy vielleicht, keine Ahnung. Das Lantern Corps soll ja True Detective Style mäßig sein und mit F-Bombs, also auch R-rated und ist halt eine Serie. Also ich finde das total spannend gerade, dass wir mal wieder eine Superheldenwelt haben, in der man vielleicht auch gar nicht so sehr sich Gedanken macht, wie das alles zusammenpasst. Also ich brauche keine Erklärbär-Videos mehr zu Super. Also ich habe das ja auch eine Zeit lang gemacht. Erklärvideos, wie irgendwelche X-Men-Filme oder eben vor allem die MCU-Filme zusammenhängen und sich gegenseitig anteasern und so weiter und die Anspielung. Ich bin aus der Phase raus in meinem Leben, in der mich das noch juckt, wie sie zusammenhängen. Ich habe aufgehört, alles von Marvel zu sehen. Das war schon vor ein paar Jahren. Ich bin jetzt wirklich endgültig, also nicht raus, ich bin überhaupt nicht raus daraus, aber ich bin raus aus dem Game, dass ich alles gesehen haben muss. Zumal es ja eh albern ist.
Die Filme
erklären dir, was du wissen musst.
Ja, es ist zu viel. Ja, genau, es ist zu viel. Genau. Und auf der anderen Seite hast du ja eben genau aber auch diese Individualisierung, ne? Dass du halt sagst, okay, das ist jetzt was für mich, das kann ich gucken, das entspricht meinem Geschmack. So. Und ich muss aber nicht alles zu anschauen. Also ich weiß noch irgendwie, wie unglaublich religiös wir da rangegangen sind, irgendwie früher mit Marvel und gesagt, okay, und dann musst du den Film gucken und danach musst du den Film gucken, obwohl der erst danach rausgekommen ist. Aber die richtige chronologische Reihenfolge ist so. Ich bin auf der einen Seite ganz froh, dass es so ist, dass man halt sich so seine Sachen jetzt raussuchen kann und sagen kann, okay, da habe ich halt Bock drauf, das mache ich. Auf der anderen Seite hatte das natürlich aber auch einen gewissen Spaßfaktor, ne, dass man sagen musste, okay, wenn ich das alles verstehen will, muss ich vor Endgame diese ganzen Filme mir in der richtigen Reihenfolge angeguckt haben. Das hat das schon auch, also es hatte einen Faktor so drin. Deshalb, also ich bin gespannt, in welche Richtung sich das entwickelt, weil wie gesagt, also bei Marvel hat das dazu geführt, dass viele Sachen sich so ein bisschen bedeutungslos irgendwie auch anfühlen und man halt eben nicht mehr so diese Magie irgendwie auch davon hat. Mal schauen. Mal schauen. Okay, gut. Aber jetzt kommen wir wirklich zum Ende. Jetzt haben wir, glaube ich, alles durchdiskutiert, was wir durchdiskutieren hätten sollen. Und ich danke dir sehr für dieses sehr interessante Gespräch. Und ich freue mich, euch da draußen bei der nächsten Gelegenheit wieder zu hören. Na, also ihr hört mich, ich höre euch nicht, aber vielleicht lese ich eure Kommentare. Ah, ich bin so smooth.
Sehr, sehr, sehr kind von dir.
Vielleicht lese ich eure Kommentare. Who knows? Maybe, vielleicht antworte ich da auch. Mal gucken.
Darf ich ein Schlusswort formulieren, wenn du so
weit bist? Ja, mach
mal. Die letzten Worte. Das ist das, was mich die letzten Tage tatsächlich antreibt und was jetzt gut dazu passt, wie kind du gerade bist. Maybe kindness is the new punk rock.
Diese Folge wurde dir präsentiert von Vodafone seit 30 Jahren für euch da.
Die Quadrataugen ist ein Podcast, der im Auftrag von Vodafone von Jellyfish Germany produziert wird. Die Moderatorinnen und Moderatoren sind Laura Samide, Marco Risch. Regie Ron Harupa. Produktion Laura Samide. Und wenn ihr jetzt noch nicht genug habt, dann schaut auf unseren YouTube-Kanal GigaTV Mac vorbei oder auf unsere Webseite. Die Links dazu findet ihr in den Shownotes.